Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballshow der Welt. Heute mit fantastischer Besetzung. Wir reden natürlich wieder über den abgelaufenen Bundesligaspieltag und über den abgelaufenen Joghurt von Etienne.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Ihr seid auch lauter gute Leute. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns immer sehr auf euch. Der Montag 17 Uhr ist einer unserer absoluten Lieblingstermine, genau wie Etiennes Termin beim Friseur.
Gut aus. Ist zu kurz geworden. Das Foto, was ich gezeigt habe, spricht eine andere Geschichte.
Hier hinten ist so eine Welle.
Du zeigst immer Fotos von irgendwelchen Supermodels. Ja. Ich weiß genau, wie du das machst. Das erzählst du mir seit 15 Jahren. Erzählst du mir, guck mal, Nils, ich gehe als der hin. Das ist immer nur irgendwie Brad Pitt oder wie sie alle heißen.
Es geht um die Frisuren. Das war kein Supermodel, das kann ich schon mal sagen. Es war eine gute Frisur. Ich achte einfach nur auf die Frisur. Wenn ich irgendwo eine Frisur, warum soll ich hingehen und das beschreiben, wenn ich es zeigen kann? Und normalerweise sind Friseure immer dankbar, weil die haben dann immer so Dullis wie dich da sitzen. Die sagen, ja, vorne hin, lang, oben, aber mich zu kurz, aber vorne aber an der Seite und so. Und dann kommt sowas raus.
Ja. Oder sonst sowas.
Ja, das ist jetzt auch die Alternative.
Ich sag mal,
vielleicht sind wir einfach, vielleicht sollten wir uns beide einfach damit abfinden. Nicht mehr
Jungs, ich habe einen Tipp für euch.
Ja, das ist eben, was uns alle erwartet.
Frisch rasiert heute Morgen. Also?
Richtig schön gebonert.
Wow, ja. Das ist richtig, so, ist auch so ein bisschen weich da oben.
Ja, schön
eincremst.
Ja, schön gecremt.
Ja, du cremst ja auch irgendwie auch deinen Bart ein, das ist ja dein Erfolgsgeheimnis, oder?
Ja, genau, das ist mein Gefallen.
Dass du immer einfach so Creme, Feuchtigkeitscreme da reinwuchtest.
Warum bist du eigentlich noch nicht so ein, wie sagt man, Werbegesicht für irgendeinen krassen
Nico Rasierer? Nico ist Werbegesicht für alles.
Ich bin, ja, aber nicht für Rasierer.
Ja,
nicht für Rasierer.
Ich stehe in Verhandlungen.
Wirklich?
Mhm. Ja. Es macht total Sinn, weil ohne Scheiß, ich glaube, Millionen Menschen da draußen würden gerne deinen Bart, das Geheimnis deines Bartes kennen.
Ja. Aber du hast ja noch mehr, was viele ja nicht wissen, du hast ihn ja schon echt schön gerade geschnitten, aber du hast ja noch Potenzial für mehr.
Ja.
Also du hast ja noch mehr Haare.
Ja. Das geht theoretisch bis hier oben.
Ja. Bis unter die Augen.
Bis unter die Augen. Ich muss sonst immer hier die Augen frei rasieren.
Ja. So, schön, dass ihr da seid. Hier geht's jetzt um Fußball, genug gequasselt. Wir reden, wenn wir schon dabei sind, über die Fürchterlichkeit unserer Frisuren zu plaudern. Lass uns doch bei der Fürchterlichkeit bleiben, nämlich bei Hertha BSC Berlin. Die haben sich mit einem fantastischen 0-5 ihren treuen Fans im Olympiastadion präsentiert. Gegner war der erste FC Köln, die Supermannschaft. Da kann man schon mal unter die Räder kommen. Da sind wir uns alle einig, wie das trotzdem passieren konnte. Tobias Escher.
Ich gucke gerade die Frisur von Alexander Nuri an, sie war nicht schuld. Würde ich behaupten.
Da
gehen auch die Haare aus, aber das würde ich
behaupten. Der ist für Nuri.
Der ist für Nuri.
Einer für meinen Bruder Nuri.
Alexander Nuri und der Hertha Auftritt gegen Köln. Ja, gnadenlos ausgekontert, würde ich sagen. Also wie Hertha sich da in den drei Situationen in der ersten Halbzeit angestellt hat. Sie haben viel Ballbesitz gehabt. Köln hat sich gesagt, wir gucken uns das mal hier an und haben dann ihre Chancen jeweils, ihre Konterchancen sehr gut genutzt. Was jeweils auffiel, wenn man sich das nochmal anguckt, bei allen drei Toren ist die Bewegung des Mittelfelds, beziehungsweise die nicht vorhandene Bewegung des Mittelfelds. Mhm. Also sie haben sehr riskant gespielt, die Berliner. Außenverteidiger sehr weit nach vorne und auch im Mittelfeld sehr weit nach vorne. Aber dann hast du halt offen in der Konterabsicherung nur 2 bis 3 Spieler gehabt. Und das war Köln zum Frühstück gefressen mit diesen drei Situationen, die sehr gut funktioniert haben.
Ja.
Und damit wird auch jetzt all das konterkariert, was Berlin so gesagt hat. Ja, wir sind stabil, dieser Klinsmann-Abgang taucht uns nichts an und sowas. Mhm. Da hatte man ein anderes Gefühl, wenn man das Spiel geguckt hat am Wochenende.
Ja, definitiv. Also Köln, zugegebenermaßen, man muss auch Köln zugute halten, die sind auf einem richtig guten Weg. Die hatten zuletzt schwierige Spiele, die man verlieren kann, ja, wo sie auch klar gesagt haben, ey, wir haben jetzt hier nicht gegen Dortmund einen Sieg eingeplant. Und machen jetzt aber genau da weiter, wo sie dann begonnen hatten, nachdem irgendwann Markus Gisdol kam. Und die sind sicherlich auch ein Faktor. Also die haben es einfach echt gut gemacht, ja. Aber was Berlin dagegen gehalten hat, das ist wirklich, es ist erschreckend, ja. Es ist erschreckend und kaum zu erklären.
Es ist wirklich schwer zu erklären. Bei Köln kann man sagen, Gisdol greift. Sie haben mit Marc Uth eine sinnvolle Ergänzung gefunden im Mittelfeld. Auch ein Spieler, der sofort weiterhilft, der sofort da ist. Das Umfeld logischerweise kannte und heiß war auch zu zeigen, weil er, dass er Bock hat. Cordoba entdeckt seine Knipserqualitäten, die man ja ihm ja immer vermutet hat, sozusagen, wie so ein geheimer Skill in einem Rollenspiel, den du endlich freigeschaltet hast. Du hast immer gedacht, ja, der bringt eigentlich alles mit, außer Torgefälligkeit. Wenn er die hat, ist er auch das Geld wert, was alle Vereine immer für ihn zahlen. Ich bin mir sicher, dass die Vereine, die ihn für zweistellige Millionensummen verpflichtet haben, immer davon ausgegangen sind, dass wenn dieser Knoten platzt, dann das genau der Fall ist. Und das ist jetzt scheinbar der Fall.
Er war ja in Mainz damals sehr stark, also sehr, sehr körperlich, sehr wuchtig und genau das, was du sagst, ne? Es fehlte halt immer so ein bisschen wirklich das, diese Treffsicherheit. Ne?
Bei einem Stürmer ist das aber auch manchmal einfach, keine Ahnung, manchmal gehen die Dinger rein, manchmal nicht.
Ja, oder du hast, also ja, ich weiß es nicht, vielleicht hat er auch einfach nicht diese Abschlussstärke, weil ich muss sagen, er trifft jetzt oft, aber da sind auch oft Tore bei, die so ein bisschen glücklich waren. Aber ich glaube, was bei Córdoba eben ganz wichtig ist, ist, dass er Selbstbewusstsein hat. Und das kann ja oft dann dazu führen, dass du dich dann eben noch weiter verbessert. Und Córdoba ist, wenn man nochmal rückblickend schaut, glaube ich, 17 Millionen oder so hat Köln damals für den bezahlt. Das war der Nachfolger für Modest. Und das ist eigentlich der Transfer, an dem Köln fast zugrunde gegangen ist, weil das wurde natürlich Schmadtke negativ ausgelegt. Mhm. Das hat im Prinzip sehr viel Unruhe. Die sind dann abgestiegen, Köln. Also so ein Stück weit hat dieser Transfer Köln auch ins Wanken gebracht und ja, dann auch ins Fallen. So, umso schöner, dass er jetzt in Liga 1 so trifft.
Ja. Aber das ist mal wieder ein Beispiel von einem Spieler, der halt Potenzial hat, dass man halt wecken muss. Das meine ich. Wir haben bei Kostic da schon tausendmal drüber geredet. Es gibt so Spieler, die zur falschen Zeit am falschen Ort sind oder verunsichert sind und mit Selbstvertrauen einfach ganz andere Spieler werden. Das ist eine Erklärung für Köln-Seite. Aber warum Hertha also so desolat auftritt, das war eine grottenschlechte Vorstellung von der gesamten Mannschaft. Das ist nicht zu erklären, gerade in Hinblick auf, dass man mit Köln eigentlich einen Gegner hat, auf Augenhöhe, sag ich mal, mindestens. Und aus Herthas Sicht wählt man sich ja für größere Aufgaben. Ja. Also da fragt man sich dann schon, wo will denn Hertha die Punkte holen? Und vor allem mit welcher Leistung? Da sind ja auch die neuen Spieler sind auf dem Feld gewesen. Piontek, ja, oder wie man ihn ausspricht.
Piontek.
Askasiba.
Piontek.
Meier, der im Winter weg wollte, gefordert hat, dass er mehr Spielzeit kriegt. Grujic, der in dieser Saison völlig neben sich steht. Also es ist schon komisch, weil auf dem Papier steht da immer noch eine Top-11 auf dem Platz.
Das ist dann ein Wolf auf den Außenbahnen hinten mit einem Stark. Rekik ist
Boyata spielt Boyata eine super Saison.
Ja? Also das ist nicht damit zu erklären, dass die Spieler nicht die Qualität hätten. Aber vielleicht ist es tatsächlich einfach so, dass die letzten Wochen da in Berlin auch die Mannschaft mehr verunsichert haben, als man geglaubt hat. Mhm. Ja, ob der ganze Klinsmann-Abgang, diese ganze Unruhe. Und Berlin ist gerade dabei, eine weitere Facette des Big-City-Clubs-Daseins zu entdecken, die sie bisher nicht entdecken mussten. Ja,
den Big-City-Club.
Nämlich die Aufmerksamkeit, die mediale Aufmerksamkeit. Das, was du in der nativen Fußballstadt wie Hamburg oder Köln immer schon hattest, nämlich das Boulevard, dass alles zerpflückt wird, dass über jeden Furz eine Geschichte geschrieben wird, einfach deshalb, weil in jeder Mopo, jeden Morgen, in jedem Abendblatt, in jeder Bildzeitung, Lokalausgabe, muss eine Geschichte über den heimischen Club stehen. Und damit da überhaupt irgendeine Geschichte stehen kann, müssen irgendwelche Dinge aufgeblasen werden, bis die relevant genug erscheinen, um darüber zu schreiben. Und das führt natürlich zu einer Unruhe. Und wenn du in Berlin da so rangehst und sagst, so, ey, pass auf, all eyes on me, ich bin jetzt hier der Big City Club, geile Spieler, Kohle, Aufmerksamkeit, wir wollen scheinen, dann führt das vielleicht auch dazu, dass dann ein bisschen mehr Unruhe dann auch irgendwie reinkommt und ein bisschen mehr Erwartungshaltung und so weiter reinkommt. Und vielleicht führt das eben dazu, dass die Spieler auch ein bisschen verunsichert sind und nicht so genau wissen, was jetzt Phase ist. Spekulation, aber irgendworan muss es ja liegen.
Also, wenn ich eine Vermutung habe,
bitte,
haben könnte,
gerne.
Bratwursttrainer.
Ja.
Čović, Klinsmann, Nuri. Das sind alles Bratwürste. Es ist einfach so, das ist keiner dabei, wo sich irgendein anderer Verein die Finger nachlecken würde. Es sind einfach drei Bratwursttrainer.
Aber nach einem Bratwurst leckt man sich ja die Finger.
Nachdem du sie verspeist hast.
Ja, genau.
Aber ich glaube, dass da durchaus klar, das haben sie sich jetzt so nicht ausgedacht, dass der Nuri da alleine auf der Bank sitzt und so weiter.
Und genau, das ist aber das Problem, das sie gerade haben, denn das ist kein Trainer für einen Big
City. Ja, aber du brauchst schon was anderes da. Mittlerweile haben sie da auch Stars sitzen und so weiter. Du brauchst da schon ein bisschen Dampf auf der Trainerbank.
Ja, also bei den Bayern hat's mit Hansi Flick funktioniert. Da war natürlich eine andere Ausgangssituation. Da hatten die Spieler keinen Bock mehr auf Kovac und das mit Klinsmann
ist eine andere Situation. Hansi Flick ist auch eine andere Nummer. Also so ist nichts gegen Nuri, aber Hansi Flick ist Weltmeister, Co-Trainer und da auch sehr involviert gewesen und Nuri halt eben nicht.
Ja.
Und dann kommt dann zu schwierigen Zeiten.
20 Spiele in Folge als Trainer.
Ja, der hat gewonnen, ja, wohl in Ingolstadt. Ingolstadt, wo war er vorher?
Nee, erst in Bremen, da nichts mehr gewonnen, dann Ingolstadt, kein Spiel gewonnen und
Ja, also der wird früher oder später ersetzt werden.
Guck mal nach, irgendwo war der noch zwischendurch.
Ja, gerade sagen. Hochdruck an der Lösung arbeiten in Berlin. Aber die Frage ist, ob sie jetzt die Geduld haben. Vorher hatte ich das Gefühl, sie haben die Geduld, bis zum Sommer zu warten mit einem neuen Cheftrainer. Ich weiß nicht, ob das jetzt dabei bleibt, weil das war wirklich erschreckend schlecht.
Ja, die Frage ist, dass, ich glaube, das Problem ist da wieder, dass man im Sommer, so zumindest der Anschein, dass man da Kovac verpflichten möchte, dass man diesen Spot halt gerne freihalten würde im Sommer. Ja. Und dann ist natürlich wieder die Frage, wer macht die Interimslösung jetzt für ein halbes Jahr? Nicht jeder Verein hat einen Hüb Stevens auf Abruf, der mal für 3 bis 4 Monate übernimmt, wenn Not am Mann ist.
Ja.
Schwierige Ausgangslage dann.
Ja, mal gucken.
Also die interne Lösung, Šović hat man ja schon quasi letzten Sommer gemacht.
Ja, vielleicht machen sie was Verrücktes und holen Paul Dardai für ein paar Spiele zurück. Weil
das macht.
Ich weiß, das klingt jetzt erstmal total bescheuert, aber Paul Dardai identifiziert sich zu 100% mit Hertha. Wer kann das von sich behaupten? Und so, und der hatte nach seinem
Abgang. Du bist so kassiert gleich wieder.
Nach seinem Abgang hatte der zahlreiche Optionen bei Dardai. Und er hat gesagt so, nee, ich bleib bei der Hertha und wenn ich zurück in den Jugendbereich gehe, das ist mein Verein, ich gehe nicht woanders hin. Und vielleicht jemand, der so eine Einstellung hat, ich kann mir vorstellen, dass er bereit wäre zu helfen und zu sagen, ey, pass auf, ich übernehme es bis Sommer. Problem ist nur, wenn er mega erfolgreich ist in der Zeit, dann hast du ein Problem zu verargumentieren, weshalb er nicht weitermacht.
Es wäre für die Hertha wäre es eine gute Lösung jetzt, wenn Paul Dardai übernehmen würde. Ob er da wirklich Bock drauf hat und dann sich im Sommer wieder zurückzuordnen, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber vielleicht ist er wirklich so der Hüb Stevens von Hertha.
Ja, es kommt auch langsam Michael Preetz so ein bisschen in die Schusslinie rein. Wenn man das betrachtet, das waren ja auch im Endeffekt seine Trainerentscheidungen. Dass jetzt Nuri hängen bleibt, ist nicht seine Schuld, aber er hat natürlich auch Klinsmann irgendwo mittragen müssen. Und hat auch natürlich dieses Trainerteam mittragen müssen. Hat mit Šović vor der Saison falsch gelegen. Das wird auch noch eine spannende Sache sein, wie er sich da an seinem Posten
halten kann. Die Transfers muss er ja auch abgesegnet haben.
Genau, die Transfers auch. Weil die jetzt gerade momentan, glaube ich, gar nicht das größte Problem sind. Nee. Das Kasi war am Wochenende auch nicht so stark, weil es ist klar, wenn du vorher den Spieler 70, vordeckst, nichts machen.
Das ist richtig, aber wenn du 70 Millionen für Transfers ausgibst, dann erhoffst du dir schon einen Qualitätssprung. Und der das ist stimmt. Ja nun nicht eingetreten, sondern es ist ja eigentlich schlechter geworden. Also Piontek hat noch kein einziges Tor geschossen. Das weiß ich, weil ich ihn für sehr viel Geld bei Kickbase gekauft habe, weil ich gedacht habe, wer teuer ist, der wird auch viele Tore schießen.
Ja, aber er hat wahrscheinlich auch gedacht, er kommt in eine Mannschaft, die ein bisschen intakter ist. Ja, und das ist wahrscheinlich zu Hause in Frankreich, da sitzt jetzt, wie heißt er noch?
Louis Define.
Louis Define und denkt sich, shit, wo habe ich da unterschrieben?
Ja. Ach so. Der, du weißt, der defensive Mittelfeldspieler.
Ja.
Naja.
Danke für eure Hilfe, Jungs.
Ja, genau. Aber du kannst halt auch nicht einen Verein von heute auf morgen nur durch ein bisschen PR und ein bisschen Geld zu einem großen Club machen. Das funktioniert halt auch einfach.
Ja, das weißt du und das wissen wir, das wissen aber die Hertha-Verantwortlichen nicht.
Und das sind die dafür bezahlt werden. Ja. Das muss man sich an der Stelle mal bewusst machen.
Aber es ist ja nicht so, dass immer nur gute Leute in den Vereinen arbeiten. Sonst werden ja alle Vereine Champions League-Sieger.
Ich habe aber ja auch noch gewisse leise Hoffnungen, dass das große Komplott, dass der Gesamtplan insofern funktioniert, als dass Alexander Nuri in seiner Position als Trainer von Hertha BSC Berlin dafür sorgt, dass Werder Bremen einen weiteren Konkurrenten im Abschiedskampf zumindest bei der Seite behält mit einem Ex-Werder-Trainer, der, glaube ich, aber 10 Punkte Vorsprung hat. Insofern ist das.
Ja, jetzt Vorsprung sind 9 Punkte.
9,
siehst du, aber jetzt die nächsten beiden Spiele für Hertha sind Düsseldorf am Wochenende, am Freitag, und dann kommt Werder. Also da kann der Vorsprung, wenn sie aufpassen, schon schmelzen. Und sie haben es selber in der Hand, Werder bzw. Düsseldorf, dass Hertha da noch weiter in die Abstiegszone reingedrückt wird.
Nuri gegen Werder.
Es ist interessant, weil
wenn er noch da
wir
ist,
haben ja scherzhaft hier immer wieder, jetzt sind wir eh schon wieder beim Thema Hertha, Werder, aber wir nee, haben immer scherzhaft immer über diesen das womöglichen Relegationskick HSV gegen Werder getroffen.
Hast du gesagt, scherzhaft? Ich meine, das ist völlig ernst.
Ja, aber also das hat sich halt jetzt so entwickelt. Es gab auch, ich erinnere mich an eine Phase hier, wo der HSV straight to gold wirkte. Und jetzt ist es aber so, auch gerade jetzt in der jüngsten Derby-Niederlage und der Entwicklung von Hertha, ist das wirklich ein Szenario, was durchaus realistisch werden also könnte? Ich kann es mir kaum vorstellen, weil
Du bist so vorsichtig. Ich meinte das zwischen diesem ernst. Als ich das auch vor ein paar Wochen schon gesagt habe, das war nie kokettieren genauso wenig wie das im letzten Jahr, als ihr alle gesagt habt, ja, komm, laber nicht rum, die steigen auf. Und ich habe euch gesagt, nee, die steigen nicht auf, weil der Unterschied ist, ich gucke jedes Spiel und ihr guckt vielleicht mal, wenn es ein Derby ist oder wenn es irgendwie das einzige Spiel am Nachmittag ist und ihr hungert nach Fußball. Aber ich gucke jedes Spiel und meine Einschätzungen sind nie oder nur manchmal zweckpessimistisch und meistens sind die aber realistisch. Und genauso wie ich letztes Jahr gesagt habe, das wird schwer beim Aufstieg, so meine ich das dieses Jahr völlig ernst. Wenn ich sage Bielefeld, die sind on the run, so.
Hast du das Spiel gesehen gegen Hannover? Gegen
Hannover nur wenig, aber ein bisschen was.
Auch in der ich habe es mir in der Konferenz angeguckt und die haben einfach, die komplette Mannschaft hat den Willen.
Das meine ich. Also du kannst, Bielefeld ist, die schlagen auch die guten Gegner, die schlagen Hannover, die schlagen auswärts Fürth und so weiter. Ich sag's immer wieder, diese Parallele zu Leicester, als die Leicester City Meister wurde, die haben nicht diese große Qualität, individuell vielleicht, aber die sind an einem Punkt, wo die eine über Jahre gefestigte Mannschaft haben, die sie wirklich nachhaltig entwickelt haben und die jetzt dabei sind zu ernten und die sind nicht zu unterschätzen. Und wer glaubt, Bielefeld kriegt einen großen Einbruch, der wird sich wahrscheinlich täuschen. Und deswegen hast du noch, also du hast dann noch Stuttgart, die auch von der Qualität her nicht schlechter sind als der HSV und jetzt auch mittlerweile punktetechnisch besser sind. So,
Heidenheim kommt langsam. Zack.
Und dann bleibt ja nur noch der Relegationsplatz, wenn es schlecht läuft.
Zweite Bundesliga.
Ja, ich bin doch gleich fertig.
Das Problem dann, ist an deiner Rechnung.
Hör mal, lass mich kurz zu Ende reden. Ich weiß, wir sind noch nicht in der Bundesliga. Ja. Aber jetzt ist, lass mich doch, das Momentum überkommt mich. Lass mich doch.
Ja, ich weiß, es überkommt dich.
Was denn?
Zweite Liga. Das Problem ist ja, dafür müsst ihr ja Werder Bremen 16. werden.
Aber das war jetzt nur der HSV-Part. Das war die eine.
Der HSV-Part.
Jetzt kommen wir zum anderen Part. Der HSV-Part war nur die Hinleitung, weil ich das, was Etienne noch so ein bisschen irgendwie als Fata Morgana in der Wüste irgendwie sieht, dass es wesentlich konkreter ist als das. Das wollte ich lediglich herausstellen, weil Bremen bringt zum einen seit Wochen die Leistung eines Absteigers oder Relegationsspielers und jetzt eben hast du halt auch eine Konkurrenz, die so ein bisschen Punkte, zumindest Düsseldorf hat das jetzt getan und Paderborn ist aber immer wieder nah dran. Auch Paderborn ist nur ein Punkt weg. Und wenn man, gut, Mainz hat auch Klatsche gekriegt, aber es sind 5 Punkte bis zum 15. Ich glaube, die Chance, dass Relegation für Bremen, ich würde die Chance, dass Bremen Relegation spielt, mindestens 40% so einschätzen. Und die Chance, dass HSV Relegation spielt, würde ich mal locker 50-60% einschätzen. Also ist nicht unrealistisch.
Ich garantiere dir, safe, wenn das passiert, ich bin nicht da. Ich bin nicht da.
Ach, am Arsch. Natürlich
bin ich da. Nee, ich bin wirklich nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin wirklich nicht da.
Ich bin in den
USA.
Wenn das passiert,
wenn
das passiert, wir verarschen uns nicht gegenseitig. wenn das passiert.
Aber ich verarsche euch beide dann.
Das darf keiner. Das ist eine sehr persönliche Sache dann.
Aber okay, kein Fall. Im Falle einer Relegationspartie.
Fair Play.
Ja.
Lass das mal ganz kurz bitte auf die. Du kotzt gerade, aber ja. ich hab seit 2 Wochen leise dieses Momentum, was da entstehen kann, ist für mich Fakt. Ich habe festes Vertrauen, Bremen, mehr als 16, da kann Bremen nicht mehr schaffen. Und ich habe festes Vertrauen darin. Und wenn ich mir angucke, wie der HSV das gerade macht, also ich sage ja, Heidenheim kommt, aber okay, dann wird man Dritter. Und ich werde es nicht überleben, weil das ist genau diese Situation wie 2009. Und glaub mal, da staunen sich dann ja nicht nur, okay, du spielst eine Relegation, HSV kann das allen Ernstes schaffen, Werder Bremen in die zweite Liga, sondern du wirst auch noch mal drüber nachdenken, was war denn da 2009, Jungs, aus Bremen? Das haben wir nicht vergessen von vor 11 Jahren. Da wird sich so viel aufstauen in diesem Spiel, das kann ich emotional nicht
handeln. Ich könnte das auch nicht handeln.
Ich kann
das
nicht.
Ist zu viel, weil auch alle
ich meine, okay, jetzt will ich, dass das passiert.
Egal, guck mal.
Ist eben was mir auch
es
egal.
Für uns beide gibt es zwei Realitäten, die dann passieren können. Die eine Realität ist, aus HSV-Sicht, dass der HSV Werder Bremen in die zweite Liga schießt.
Alleine das.
So, lass mich das kurz mal ausformulieren, was hinter dieser Wahrheit sich noch verbirgt. 2009, 2010, was da passiert ist. HSV wird von Werder Bremen im DFB-Pokal-Halbfinale rausgeschossen, im Europapokal-Halbfinale rausgeschossen, wegen eines nicht gegebenen Tores zu Unrecht vom HSV und wegen einer Papierkugel, die zu einem Gegentor geführt hat. Der HSV war zu diesem Zeitpunkt noch im Titelrennen, die hätten Meister werden können und die sind so emotional gebrochen gewesen, dass sie den Rest der Saison komplett verkackt haben, weil das Ligaspiel exakt zwischen DFB-Pokal und Euroleague aufeinandertreffen lag, sodass sie das Ligaspiel auch noch verkackt haben. So, die ganze Häme in den letzten Jahren, die von Bremer Seite kam, die Häme, die nach dem Abstieg von Bremer Seite kam, das ist so viel Emotionalität. Wenn der HSV Bremen in die zweite Liga, würde das eine Explosion an positiven Gefühlen in Hamburg
Ich tippe Champions League, drei Jahre später Champions League.
Auf der anderen Seite, wenn Bremen den HSV also in der zweiten Liga lässt, was das für die Narrative, dass Bremen den HSV immer von hinten nimmt, was das da auf einzahlen würde, auf Jahrzehnte, das ist
Leute,
unfassbar.
Mach doch hier nicht.
Du darfst ja auch nicht vergessen, bin der festen Ansicht, da gab es auch, ich glaube, irgendwo sogar so eine längere, irgendjemand hat darüber geschrieben, dass der Abstieg vom, und das ist jetzt null Häme, ich bin jetzt wirklich Fairplay, aber dass der Abstieg vom HSV 2009 im Mai angefangen hat. Dass das der eigentliche Grund ist, warum der HSV dann das
Habe ich noch nicht gehört, die These.
Doch, ernsthaft. Hast du die geschrieben?
Habe ich noch nicht gehört, die These.
Hast du die geschrieben?
Sein Buch fängt damit an.
Stimmt, du warst das. Ja, stimmt, von dir war das. Ja, genau. Oh, das tut mir voll leid. Das ist mir voll unangenehm gerade. Stimmt. Aber dann war das bei, ja, genau.
Wer schreibt so ein Humbug?
Ja, wer schreibt so ein Quatsch, ne? Und das kam nicht, erst nicht mal Werder-Fan. Aber, und andersrum ist, dieses Spiel ist ja nicht nur wie sonst 2009. Okay, der eine gewinnt, der andere verliert, sondern ist es doppelt oder nichts.
Ja, exakt.
Es ist gleich doppelt.
Ja, aber Leute, jetzt mal ganz kurz, mal wieder runterkommen.
Ja, Bremen wird.
Es kann auch sein, dass der HSV gar nicht aufsteigt.
Oder was?
Oder ja. Es kann auch sein, dass der HSV gar nicht aufsteigt. Kann sein, dass Heidenheim noch an ihm vorbeizieht. Kann sein, dass der HSV direkt aufsteigt. Kann sein, dass Bremen jetzt die nächsten drei Spiele gewinnt und alle sagen: Ja, siehst du, war doch richtig, dass wir an Kofeld festgehalten haben. Jetzt ist hier sicheres Fahrwasser, geben wir nicht alle auf die Eier. Man weiß es nicht. Wenn es so kommt, dann muss ich ganz ehrlich eine Frage stellen. Dumme Sprüche nach der jeweiligen Niederlage. Inwiefern würde mich das in Gefahr kriegen, von euch aufs Maul zu kriegen?
10 von 10.
Ja.
Ja, ohne Scheiß.
Das richtig.
Ja, würde wirklich handgreiflich werden.
120 ja, von 10. Definitiv.
Ernsthaft?
Ja.
Definitiv. Ich bin richtiger Pazifist, aber in dem Fall, da wäre ich nur noch Fist. In dem
ohne Moment. Scheiß.
Digga.
Wenn ich hier einen Spruch drücke, wenn Bremen absteigt.
Ganz ehrlich, wenn es in der Relegation zwischen Werder Bremen und HSV steht, wenn Bremen absteigt, dann haben sie es verdient. Aber wenn das in der Relegation zwischen Werder Bremen und HSV, glaub mir, das ist noch schlimmer. Das ist nackt. Nackt irgendwo an Pfahl gebunden und jeder darf sich mit einem beworfen.
Was ist, wenn ich eine WhatsApp schicke und dann so, wir sehen uns eine Woche später?
Wirst du gelöscht aus der Gruppe vertrieben.
Alter Schwede. Du kennst mein Telefonbuch.
Ja, ich weiß, aber du kannst mir jetzt nicht irgendwelche Schläger auf den Hals hetzen.
Meine ich.
Das reicht, wenn wir das alleine machen.
Ganz ehrlich. Also ich meine, aber ihr müsst auch alle anderen verstehen, für die das natürlich auch ein großer Spaß ist. Also wie soll ich mich denn verhalten?
Du?
Könnte ich einfach nur daneben sitzen und dann sagen, ach, das tut mir aber echt leid mit Bremen.
Das ist oder noch nicht das tut mir passiert. Aber echt leid. Es ist noch nicht mal passiert. Und du suchst passieren. Schon die jede Möglichkeit, um irgendwie hämisch zu sein. Weißt du, was das
Karma ist Echo a bitch.
Mit sich bringt, mein Freund?
Karma ist a bitch.
Glaubt man nicht, dass Frankfurt nicht auch noch in der Verlosungsvertäuschung ist? Und die werden dementsprechend auch besprungen und begattet.
Ja, aber in Zukunft. Frankfurt ist immer eine Enttäuschungsverlosung.
Da würde die Polizei einfach sagen, nein, die DFL müsste beide aufsteigen lassen.
Ja, oder?
Ja, gut. Ich wollte es ja nur wissen. Ich wünsche euch beiden, dass dein Verein aufsteigt und deiner in der Liga bleibt. Tatsächlich wünsche ich mir das, weil ich finde, dass der HSV in die Bundesliga gehört und Bremen auch. Und das wäre eine schöne Bundesliga mit beiden Vereinen wieder. Und hier auch, es wäre auch gut für Bundesliga übrigens, fürs Format.
Aber es wäre für Norddeutschland auch eine gute Liga. Es wäre fast schon wie früher, als es noch nicht die Bundesliga gab.
Ich habe zwei Heimspiele.
Also, du hast Hannover, du hast dann Bremen, du hast den HSV, du hast St. Pauli, du hast Holstein Kiel, vielleicht kommt Eintracht Braunschweig noch hoch.
Wolfsburg wäre die einzige Erstligamannschaft aus dem Norden.
Und das ist ja schon ein bisschen gruselig, nicht? Was der Norden fußballerisch
Mach mal die Musik aus.
Ich würde, wenn der HSV alleine aufsteigt, habe ich allein schon ein Heimspiel mehr für die Eintracht. Das ist ein Vorteil für mich. Ja, ich habe dann hier ein Heimspiel.
Also, ach so, okay.
Quasi, ich habe ein Spiel, in das ich im Stadion gehen kann.
Aber dafür muss Werder Bremen, um euch mal wieder reinzuschubsen in die Sendung, muss Werder Bremen erstmal 3 Punkte aufbüsseln.
Und da sind wir ja beim Thema. 0-2 in Dortmund. Was war denn das für eine Leistung von Bremen? War doch gar nicht komplett scheiße.
Es war ganz gut verteidigt. Aber nach vorne ging ja gar nichts.
Nach vorne ging nichts. Man muss aber auch dazu sagen, dass man jetzt nicht, nur weil sie im DFB-Pokal gegen Dortmund gewonnen haben, natürlich sagen kann, naja, klar, die haben jetzt den Code entschlüsselt und können jetzt jedes Mal Bremen Dortmund schlagen. Ich fand, das war trotzdem von Bremen eine Partie, wo man zumindest sagen kann, komm, Haken dran. Wir haben uns nicht abschlachten lassen.
Bremen ist in der Bundesliga in 2020 ohne eigenen Treffer. Warten, das letzte Tor, das Bremen geschossen hat, war Raschica gegen Bayern. 2 Eigentore seitdem und kein eigenes Tor. Und Da brauchst du schon ein bisschen Fantasie für, um oder dir vorzustellen. Nee, der ist ja gar kein Treffer gemacht in der Bundesliga.
Ach komm.
Ja, aber und da brauchst du viel Fantasie dafür, um dir zu überlegen, okay, wie will diese Mannschaft außer 0-0, was sie nicht halten können, weil sie dafür irgendwie momentan nicht die Kondition haben und nicht die Konzentration bei Standards. Das war ja wieder ein Standard, wo sie das 0-1 bekommen haben und danach ist das Spiel eigentlich gegessen, weil sie halt nach vorne nicht zustande bekommen.
Das, das hast du aber jetzt schon mehrmals gesagt in Bezug auf Bremen, dass dir die Kondition, ich weiß, dass du letzte Woche hast du auch was dazu gesagt. Ist das so auffällig für dich, dass da im Fitnessbereich offensichtlich was?
Das ist immer das Schwierigste von außen zu sagen. Es gibt Indikatoren, sagen wir es mal so. Es gab jetzt auch in der letzten Woche, haben sie, erzähl mir, wenn du dich Quatsch erzählst, das weißt du, glaube ich, besser. Die haben irgendjemanden haben sie entlassen aus dem Physio-Team oder freigestellt. Nee,
umdisponiert,
genau. Der wurde halt von der A-Mannschaft zur Jugend abkommandiert.
Ist aber weiterhin wohl in Kontakt mit der ersten Mannschaft, hieß es irgendwo. Also haben das alles so ein bisschen abgeschwächt. Aber es klingt klar, wie wir müssen da was tun im Fitnessbereich.
Ja, und das merkst du auch während den Spielen. Ich hab's am Wochenende auf Twitter gepostet. Werder hat in 6 von 7 Spielen 2020 haben sie zur Halbzeit 0-0 stand. Oder es stand zumindest die 0. Sie haben sogar auch mal geführt. Also die haben in der ersten Halbzeit nur gegen Leipzig 2 Tore kassiert. Und das waren 2 Standardtore. Mhm. Also aus dem Spiel heraus haben sie in der ersten Halbzeit 0 Tore kassiert. Sie haben trotzdem 6 von 7 Spielen in diesem Jahr in der Bundesliga verloren. Also da muss ja schon irgendwas in diesem Bereich. Oder 5 von 6 Bundesligaspielen, so rum, glaube ich, haben sie verloren. Da muss halt irgendwas in diesem Bereich im Argen liegen. Das ist halt dann fast schon Common Sense, würde ich sagen. Mhm. Ohne, dass man da jetzt ganz tief jetzt sagen, was genau im Argen liegt.
Das Ding an Abstiegskampf, und ich bin ein Beobachter dieses seit vielen Jahren gewesen, zumindest, wenn das so knapp ist, dann reichen dir am Ende wirklich so, es sind einzelne Spiele. Wenn du mit Glück ein Spiel gewinnst oder mit Pech ein Spiel verlierst, das sind dann, weil die alle, die da unten sind, sind scheiße. Natürlich kann man jetzt drüber erzählen, wie schlecht Bremen ist, aber du kannst auch drüber reden, wie schlecht Düsseldorf ist und wie schlecht Paderborn ist und meinetwegen auch, wie schlecht Mainz ist, und Hertha hat gerade 0-5 verloren. Alle diese Mannschaften da unten haben ein gewisses Grad an Schlechtigkeit, über die man lange reden könnte. Und Bremen ist eine dieser Mannschaften. Das alleine besiegelt noch nicht den Abstieg. Die Frage ist eben am Ende, wenn die großen Spiele kommen, wenn sich's wirklich entscheidet, dann kannst du in den letzten paar Spieltagen, wenn du dann 2-3 Siege einfährst und die Konkurrenz nicht, dann bist du da raus. Und wenn dir das nicht gelingt, bist du nicht raus. So, dass für mich ist noch nichts entschieden. Und es kann genauso gut sein, dass Bremen noch 15. wird, auch wenn das natürlich jetzt schwierig aussieht. Aber es geht halt schnell. Und es ist halt viel auch einfach Glück. Es ist Glück, teilweise.
Es ist vor allen Dingen im Fall von Bremen, ist es ganz klar auch eine Kopfsache. Mag sein, dass da im Fitnessbereich Sachen nicht optimal laufen oder so, aber also sie sind 120 Kilometer gelaufen gegen Bremen, gegen Dortmund. Das ist schon das spricht jetzt eher nicht für eine lauffaule Mannschaft oder so, auch Passquote und so, das war alles, darauf lässt sich eigentlich aufbauen. Ich glaube, wenn Bremen es schafft, irgendwie mal in der Liga einen Sieg, wer könnte das sein? Wer könnte so ein klassischer Aufbaugegner sein, der eine Mannschaft, die komplett am Boden liegt, irgendwie 3 Punkte schenkt?
Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte.
Wer könnte denn so auswärts schwach sein, dass er Bremen da irgendwie auf die Füße hilft?
Keine Ahnung.
Um dann im DFB-Pokal sie vernichtend zu schlagen. Wer könnte diese Mannschaft sein?
Abgemacht.
Ich glaube, Bremen wird es schaffen. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
Ich zitiere da gerne unseren Trainer. Der hat so ein großartiges Interview nach dem Spiel gesagt, direkt, wo er gesagt hat, ich habe mir das hier extra aufgemacht. Da. Seit ungefähr 3 Wochen haben wir wieder eine gute Trainingsqualität, wo ich sehe, es greift auch was im Training, es wird besser und das wird auf Dauer in den Wettkampf kommen. Zweitens wird am Ende auch dieser Standort dazu beitragen, dass wir noch einmal einen Push bekommen. Und drittens, durch die Rückhörer wie Augustinsson und Gebre Selassie bekommen wir endlich wieder Stabilität. Und es ist, ich lese das ja auch im Chat und ich spreche mit 100.000 Menschen und ich habe in meiner Sonntagsfragerunde, war die natürlich die allerhäufigste Frage war, um Werder Bremen und der Trainer weg und so und muss weg und ich lese immer und Impuls und sowas alles und ich habe sogar mit Ralle, Sonntag war das glaube ich, auch eine richtig, richtig lange Diskussion darüber geführt. Aber die
hat voll genervt.
Ja. Nee, das war noch eine zweite. Wir haben das nochmal separat weitergeführt.
Okay. Ich hatte gerade mein Kindle ist kaputt und ich habe dann so abends im Bett über das Telefon gelesen, Buch gelesen, auf so einem kleinen Display und die ganze Zeit plom, 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 plom. Ja,
sorry dafür. Ich konnte es bei mir halt nicht weglegen, weil ich noch auf andere Sachen gewartet habe. Dann immer, okay, ist jetzt das? Nein,
ja,
ist jetzt
das?
Sind immer noch dabei.
Ich hab so richtig mit Popcorn da gesessen. Also, endlich schreiten sich mal andere. Endlich mal bin ich habe überhaupt keine Aktien in dieser Diskussion.
Zuschauer, das ging halt um Werder Bremen mit rein.
Zueinander.
Ja, es ging um Werder privat, aber es ging schon eine Stunde oder länger ging das schon. Das
ja, es ging Doom halt um diesen Text von Arne Zeigler.
Und genau, um den Arne Zeigler Text.
Es ging um den Arne Zeigler Text, der sehr wichtig ist, den sich, der für Werder Fans, glaube ich, auch ganz gute Balsam für die Seele ist. Und am Ende, und das ist mir dann auch in der ganzen Diskussion aufgefallen, wir haben eh keine Entscheidung darüber, logischerweise. Und du kannst auch keinen wirklichen Druck ausüben, ob der jetzt weg muss oder nicht. Aus irgendeinem Grund sind sich alle Verantwortlichen einig, dass dieser Trainer bleibt. Und ich habe mich mit jemandem aus dem Bundesliga-Bereich genau darüber unterhalten. Und der meinte, Richtung Impuls, es ist halt bei Bremen im Moment immer noch komisch, egal wie desolat die spielen. Die spielen beschissen, es sieht alles kacke aus. Ihr habt bei allem recht. Trotzdem scheinen diese Impulse, dieser Impuls, den man sich da wünscht, im Moment nicht zu greifen, weil trotzdem alles intakt ist. Die Mannschaft steht dazu, der Verein steht dazu. Sogar das, natürlich gibt es genug Leute auch im Publikum, die mittlerweile dann mal den Trainer loswerden wollen, weil das ein ganz logischer Impuls ist. Aber im Gros ist es nicht das, keine Ahnung, tausende Leute rufen Kofeld raus, Kofeld raus.
Was das Schwierige ist halt, das ist mir da nochmal bei diesem Kofeld-Ding aufgefallen, dass wir ja hier sitzen und wir diskutieren uns den Mund wund. Aber im Endeffekt sehen wir halt die Spiele am Wochenende, wir sehen die Leistung, wir wissen, was da ist. Daran können wir es beurteilen. Aber wir wissen ja nicht, was passiert mit den Trainingseinheiten. Wir wissen nicht, wie ist Kofelds Ansprache nach innen. Wir wissen nicht, wie reden die Spieler über Kofeld, wenn er gerade nicht im Raum ist. Wir wissen halt in diese Richtung gar nichts. Deswegen ist es halt immer so schwierig, den Stab zu brechen über Bundesliga-Trainer. Weil das kann natürlich sein, dass es eigentlich völlige Grütze ist und wir ihn ja völlig unnötig in Schutz nehmen. Es kann genauso gut sein, dass da tausend andere Faktoren vorliegen, dass vielleicht wirklich der Fitnessbereich gelahmt hat und so weiter und so fort. Das ist halt immer ganz schwierig zu sagen von außen. Und das sieht man manchmal auch erst, wenn halt ein neuer Trainer dann da ist und halt dieser neue Impuls, weil man entweder merkt, okay, da fehlt der, da hat irgendwie, das ist egal, ob da ein Trainerwechsel ist oder genau andersrum, es funktioniert dieser Trainerwechsel.
Ich sehe das alle vollkommen richtig. Ich kann auch diese Impulsgedanken dafür voll verstehen. Ich habe irgendwie mich selber aber auch dazu entschlossen, nachdem auch nach unserer sehr hitzigen Diskussion von der letzten Woche hier, so wo er mich ja auch Wolli dafür genommen hat, dass ich bleib dabei. Ich möchte das jetzt so weiterführen. Irgendwann werden die Verantwortlichen schon für sich selber sagen, okay, nee, dann war's das. Aber ich will jetzt nicht auch noch selber derjenige sein, der die ganze Zeit sagt, der Trainer muss weg, weil ich genau das alles nicht weiß. Und ich zitiere da gerne, weil ich sehe, wir müssen, ne, einen guten Kollegen von mir, der mal gesagt hat, allein, dass diese Diskussion in dieser Lage noch geführt werden kann, dass viele Fans noch immer hinter ihm stehen, zeigt, welcher ein besonderer Trainer er ist.
Ja, aber das ist auch so ein typisch Bremen.
Schönes Zitat.
Dieser lauwarme,
ja, herzlichen Glückwunsch.
Wohlfühlanzug, den ihr da alle tragt, so das ist so diese Weser-Familie so. Und das ist auch okay, man kann das sympathisch finden, aber es ist auch.
Kann das scheiße finden.
Nein, das ist ja euer Ding, aber das ist, ich meine, das passt zumindest, das ist authentisch, so dieses so irgendwie, wir haben uns alle lieb, piep, piep, piep. Und so, und wenn man Erfolg hat, ist das mega geil. Aber es kann natürlich dazu führen, dass du dann auch in einem Wohlfühlbad untergehst.
Lachend sozusagen. Geht die Welt zugrunde.
Und das ist aber genau die 50-50-Situation. Weil am Ende des Tages kann das passieren, die steigen ab und dann könnt ihr alle sagen, siehst du, hättet ihr mal. Oder am Ende bleiben sie drin und dann sagt ihr, ja, scheiße.
Ja, die Frage ist, ist es wirklich 50-50, ne? Das ist, glaube ich, der Kasus Knacktus. Ja. Ist es wirklich 50-50? Weil du hast 34 Spiele, davon sind 22 gespielt. Und wo ihr steht, kannst du eigentlich nicht mehr von 50-50 sprechen, sondern einfach der Quotient ist massiv schlechter. Du kannst vielleicht wieder zu 50-50 hinkommen. Und das ist die Wette, die man dann halt eingeht. Ich habe das Gefühl, Bremen sagt sich im Prinzip, lieber gehen wir mit Kofeld in die zweite Liga und bauen unter Kofeld noch mal neu auf, als dass wir jetzt das Risiko eingehen, mit Rettungstrainer X noch den Klassenerhalt zu packen. Und ich glaube, da ist, da ist sogar die Überschrift. Das hatte ich ohne Scheiß noch nicht gelesen. Mertesacker sagt, warum nicht mit Kofeld komplett neu anfangen? Das Problem ist, dass so ein Abstieg kostet, was weiß ich, 20, 30 Millionen. Ich weiß nicht, ob man das so rechnen kann, aber es ist schon sehr teuer. Du siehst am HSV, es ist auch als Klassenprimus in der zweiten Liga kein Selbstverständnis, direkt wieder aufzusteigen. Es ist schwer in der zweiten Liga. Du brauchst eine andere Mentalität. Es werden andere spielerische Mittel gemacht. Es ist einfach ein großer Umbruch, der da stattfindet. Und den musst du eigentlich verhindern, wenn du Werder Bremen bist.
Eigentlich.
Und da ist einfach die Frage, und das ist ja auch das, was Ralle sagt, der provoziert natürlich gerne. Man hält gerne mal den Finger in die Wunde, aber im Grunde gebe ich ihm recht, dass er sagt, am Ende des Tages zählen einfach nur die Ergebnisse. Und die liefert Bremen halt momentan nicht. Und wenn sie ihren Trainer behalten wollen, die Spieler, der Verein, dann müssen sie einfach für die Ergebnisse sorgen. das ist eigentlich relativ easy, so von außen gesehen. Aber auf der anderen Seite, was Nils sagt, finde ich auch, bei wahrscheinlich 9 von 10 Vereinen, wo es so stehen würde, wäre die Kacke am Dampf. Wir erinnern uns an Bilder in Stuttgart mit Sitzblockaden vor Mannschaftsbus und so weiter. Und du hast ja, glaube ich, dieses Bild gepostet, wo ein freundliches Banner war. Ich weiß noch, als kurz bevor Kovac kam in der Saison mit Armin Fee, wo die Eintracht kurz vorm Abstieg stand, da sind die Ultras hin und haben mehr oder weniger am Trainingsgelände gesagt, reißt euch zusammen, sonst reißen wir euch den Arsch auf.
Habt ihr ja? Dieses, war es nicht irgendwie beim HSV, wenn ihr absteigt, dann, schlagen wir euch tot oder so.
Ich stand auf dem Block.
Ja. Ja. Also, Dynamo Dresden hat mal nach einem Abstieg in die dritte Liga so ein Banner ausgerollt, ihr habt 30 Minuten die Stadt zu verlassen.
Ja, also ich will damit nur sagen, es gibt Vereine, wo der Druck und dann auch die Aggression gegenüber der Mannschaft viel krasser ist. Bei Bremen kann man trotz dieser Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und tatsächlichem Abschneiden, kann man relativ ruhig noch arbeiten. Aber dann muss da jetzt auch mal was zurückkommen.
Ja, so lange, bis in der Deichstube die Tobias-Escher-Kolumnen derartig anklagend und feurig werden, dass da mal richtig Unruhe in die Kabine kommt. Ja, aber ey, so weit sind wir noch nicht, dass Tobias emotional wird. So weit,
das habe ich auch noch nicht erlebt,
sind wir höchstens in Freiburg gewesen, als nämlich Düsseldorf mit einem 2:0 wichtige Punkte.
Ich war sauer.
Aus dem Breisgau entführen konnte. Ja, natürlich bist du als Bremen-Fan sauer, denn die Konsequenz ist, dass Düsseldorf 3 Punkte Vorsprung hat vor Bremen und damit Bremen in Handlungsschwierigkeiten bringt. Handlungsdruck. Und wir haben auch Handlungsdruck, denn bevor wir das besprechen, diesen sensationellen Düsseldorfer Sieg, schauen wir uns gemeinsam, wir alle gemeinsam, wir halten uns an den Händen, ihr auch da draußen, haltet euch an die Hände da draußen, los!
Corona.
Nehmt eure Katze, aber wir schauen uns einen Spot an, hier ein Spot und dann sind wir wieder da. Nur ein Spot.
Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Deshalb bitte ein Bit.
Hi Leute, Tobias Escher ist kurz mal Taktik-Talk aktualisieren. Nach den neuesten Erkenntnissen muss er mal eben kurz auf tobias-escher.de.vu gehen und das aktualisieren. Wir machen derweil weiter mit Freiburg wie gegen Düsseldorf, wie besprochen. Und da ist es ja so, man hat das Gefühl, bei Freiburg, solange sie Underdog sind, macht es Spaß und sie gewinnen. Aber wehe, es kommt mein Gegner, der sagt, nö, ihr seid Favorit, ihr müsst mal machen hier heute. Dann kriegen sie Probleme.
Ich habe generell vor dem Spiel auch mir schon gedacht, Freiburg ist in so einem Niemandsland, nach oben hin wird es langsam immer weniger. Also sie haben, der Abstand wird immer größer und nach unten wird überhaupt gar nichts mehr in dieser Saison passieren. Das heißt, Freiburg kann ab Spieltag 22 die Saisonplanung für nächste Saison starten und genauso lief das auch. Ach, Entschuldigung, da bist du ja. Aber das hast du halt auch gemerkt. Am Ende haben sie es versucht, aber am Anfang, also Düsseldorf macht's gut. Düsseldorf holt genau, also macht's genauso, wie du diese Punkte holen musst, glaube ich. Mhm.
Ich will nicht sagen, ich habe es von Anfang an gesagt, jetzt heißt wieder, Eddie, hast eh nur Freiburg wegen dieser Abraham-Geschichte, was stimmt. Aber darüber hinaus raubt mich das ja nicht meiner Kompetenz. Und ich weiß noch, wie Freiburg hier hochgehypt wurde, nachdem sie so gut in die Liga gestartet sind. Ich habe von Anfang an gesagt, ja, Leute, es ist der 10. Spieltag. Wir sprechen uns noch mal am Ende der Saison, gucken mal, wo Freiburg dann steht. Und das ist eben manchmal schade, dass eine Bundesliga-Saison 34 Spieltage dauert.
Ja, ich meine, sie stehen 5 Punkte vor der Eintracht. Hm.
Und sie werden am Ende.
Es sind 3 Wettbewerben, die nicht.
Ja. Also, und sie werden nichts.
Schauen wir, wie es am Ende aussieht, Nils.
Sie werden nichts mit den letzten 5 Plätzen zu tun haben. Und damit ist es für Freiburg schon eine überaus erfolgreiche Saison.
Aber das mag ja alles sein. Gönn nicht denen ja einen tollen Platz im grauen Mittelfeld. Nehmt euch einen Keks, setzt euch neben uns, alles cool. Aber können wir bitte diese Fantasiegeschichte von Freiburg in der Europa League oder auf Champions League Kurs, die wir mal kurz 10 Spieltage in the Season angestimmt haben, können wir einfach mal wieder die Schublade, können wir wieder mal gepflegt schließen?
Also, und sagen, ich glaub, okay. So, Leute. Also niemand hat je behauptet, man kann es ja nachgucken, ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch, dass Freiburg Champions League-Kandidat ist, sondern was immer nicht gesagt wurde, ist, dass die, aber dafür, dass wir noch 2 andere Leute in der Sendung haben, die weniger Ahnung haben als wir beide, das ist, da können wir nichts für, da müssen wir Marc Lehmann für verprügeln. Aber was ich sagen wollte, ist, dass was Freiburg in diesen ersten 10 Spieltagen geschafft hat, ist, dass sie sich ein Polster angefressen haben.
Das ich gerne gehabt hätte.
Das jeder Verein gerne gehabt hätte. Bremen hatte am Anfang der Saison, weiß ich noch, da hast du dich oft beklagt, wie viel Pech sie hatten und so weiter. Und dann sah es mal eine Zeit lang so aus, okay, scheiße, jetzt haben die am Anfang der Saison Europa verspielt und die haben die Kurve nicht gekriegt. Und an Freiburg sieht man eben, wenn dann die Normalität kommt, wie wichtig so ein Polster ist. Und ich glaube, niemand hat wirklich damit gerechnet, dass am Ende Freiburg damit den Großen mitschwimmen kann. Aber ey, sie haben 33 Punkte nach 23 Spielen und die können in aller Ruhe die Saison zu Ende fahren. Und das ist halt nach wie vor in Freiburg ein großer Luxus.
Ist jetzt auch nicht so, dass sie schlecht spielen. Ja. Also die spielen, genau, wir hatten in der Anfang, hatte ich in der Hinrunde eigentlich selbst immer gesagt, dass sie Abschlussglück hatten. Das fehlt ihnen jetzt momentan so ein bisschen. Hätten gegen Düsseldorf auch gewinnen können. Haben zwar auf dem Spiel heraus nicht viele Chancen sich erarbeitet, aber waren bei Standards präsent wie immer. Haben mit dem Flügel ein bisschen was hinbekommen. Aber das ist natürlich dann auch, das hatte ich ja auch schon ganz oft gesagt, wenn du dann gegen Düsseldorf hinten liegst als Freiburg und gezwungen bist, das Spiel zu machen und Düsseldorf halt dann auch sagt, Edgy Badge, dann wird's schwierig, weil da dann wiederum eine spielerische Klasse fehlt. Und die hatten jetzt wieder, jetzt gucke ich gerade, 60% Ballbesitz gehabt gegen Düsseldorf. Ist nicht ihr Spiel, ist nicht 100% ihr Spiel. Und es gab auch in der Hinrunde schon so Spiele, die sie dann verloren haben oder die dann zu eng gewesen sind. Mhm. Aber dass sie nach Europa kommen, ich glaube, das hat auch keiner sich ernsthaft vorgestellt. In Freiburg weiß jeder, dass du auch als Freiburg gegen Düsseldorf mal an so einem Tag verlieren kannst.
Ja, das denke ich auch.
Ich glaube aber einfach, dass das schon ein bisschen der Traum entsteht, wenn du siehst, wie sie da auch teilweise, also auch zu Hause gegen bessere Mannschaften mitgespielt haben. Nur ich glaube, so und so der Fußball, den Streich da spielt, den über 34 Spieltage mit dem Kader zu spielen, das, also man zeigt sich jetzt wieder, das funktioniert halt einfach nicht. So, dazu müssen sie halt komplett konzentriert bleiben.
Aber es sind immer noch 3 Punkte nur hinter Schalke, nicht?
Ja, der Schalke, ja.
Also es gibt immer mal so Saisons, ne? Und Freiburg hatte die ja auch schon. Freiburg hat ja auch schon mal europäisch gespielt, wo dann alles zusammenpasst, wo dann so ein Harry de Chevert aus dem Nix kommt und so. Und dann spielst du die Saison deines Lebens. Das wird für Freiburg immer eine Einmaligkeit bleiben, die alle 10 Jahre mal vorkommt oder 15 Jahre, dass sie da eine Chance haben, vorne rein zu preschen. Aber das ist ja eben auch das Schöne daran. Ich glaube, in Freiburg weiß man auch, dass das die Ausnahme ist und nicht die Regel, dass man vielleicht mal eine Chance hat und ja, also ey, mir fällt's schwer. Klar, jetzt haben sie verloren gegen Düsseldorf und der Trend ist eher gen nach unten und so. Aber es ist immer noch eine absolute Erfolgssaison für Freiburg. Also das muss man einfach sagen. Und sie zehren natürlich viel von der ersten Saisonhälfte.
Das ist die werden auch noch andere Mannschaften ärgern, glaube ich. Weil jetzt, ist, wie ich schon eben meinte, die Saison ist also ja, ein bisschen spitz, aber ist also eigentlich durch für Freiburg. Hm.
So ist es.
Ich würde aber nicht vergessen, dass Fortuna Düsseldorf hier zuletzt eine aufstrebende Mannschaft war, die viel gelobt wurde von mir und aber auch im Düsseldorfer Umfeld. Und die jetzt mal wieder gezeigt haben, dass sie diesen Trainerwechsel genutzt haben, um nochmal ein paar Spieler, um sich nochmal anzubieten. Auch die gesamte Mannschaft hat eine andere Körpersprache, hat eine andere Körperlichkeit. Hatte Christian Streich nach dem Spiel auch gesagt. Wir waren überrascht, wie körperlich sie im Mittelfeld zu Werke gingen und haben uns da abkochen lassen. Das sagt ja auch schon was über Düsseldorf und über eine neu gefundene Qualität, auch im Abstiegskampf.
Ja, absolut. Man muss auch sagen, Düsseldorf müsste eigentlich nochmal 3 Punkte mehr haben. Ja, die haben echt Pech gehabt, so gegen Frankfurt, dieser Last-Minute-Treffer in der 94. oder wann das war, ne? Wo sie viel Pech hatten, dass sie da nicht 3 statt 1 Punkt holen und davor der Spieler oder danach war auch nochmal irgendeine Sache, ne? Glaube ich,
wo sie kurz gegen Wolfsburg, Schluss,
noch einen Punkt verloren haben. Also dann, das wäre für Bremen jetzt noch schlimmer, weil er hätte Düsseldorf jetzt 23, ne? Also ist natürlich, Bremen hat seinerseits klar sicherlich auch die Momente, aber ich meine jetzt speziell nach dem Trainerwechsel in Düsseldorf. Und wir haben ja so ein bisschen gemeckert, ne? Also Funkeltrainer des Jahres und an dem hat es am wenigsten gelegen und so. Wir waren ja selber sehr skeptisch, aber es scheint so, dass Uwe Rösler zumindest spontan und kurzfristig mal Erfolg hat in Düsseldorf. Mal gucken, ob das jetzt reicht dann am Ende für den Klassenhalt, aber er bewegt zumindest ein bisschen was. Mal schauen, wie das da weitergeht.
Und schon, es ist so krass, dass halt Kevin Stöger schon wieder so abliefert. Hat er letzte Saison schon sehr starke, als er starke Leistung gezeigt hat, hat Düsseldorf in der letzten Saison die Punkte geholt für den Nichtabstieg. Und jetzt kommt er wieder und macht einfach genauso weiter. Jetzt machen wir 2 Assists. Bei der zweite, den muss man ihm jetzt nicht großartig zuschreiben. Da hat er im Mittelfeld ein Kopfballduell gewonnen. Und dann war Tommy durch. Aber ansonsten auch wieder grundsolides Spiel im zentralen Mittelfeld und auch so ein bisschen die Figur, die da gefehlt hat. Und der ist ein Mann, der jetzt Blut geleckt hat wahrscheinlich. Und jetzt am Wochenende kann man gegen Hertha ein ganz wichtiges Spiel auf 3 Punkte an Hertha rankommt. Ja. Und dann ist plötzlich der Nichtabstieg, auch der direkte Nichtabstieg, wieder so nah greifbar.
Das ist für Düsseldorf ein richtiges wichtiges Match jetzt.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dafür Düsseldorf oder Hertha bin, ehrlich gesagt.
Ja, du musst für Hertha sein. Also natürlich musst du für Hertha sein.
Ja.
9 Punkte bis Berlin, 3 Punkte bis Düsseldorf. Es sind nicht mehr so viele Spiele. Du musst erstmal 9 Punkte holen.
Ja, Taktiker.
So. Ja, aber wenn du die 9 Punkte auf Hertha aufholst, dann hast du auch Mainz noch kassiert und dann hast du noch Düsseldorf kassiert, ist auch egal.
Dann kannst du deine Relegation gegen Mainz 05 spielen.
Es ist mir fuck egal. Ist mir lieber gegen Mainz zu spielen oder Düsseldorf oder meinetwegen beide gleichzeitig als
wir Bremen, auch.
Das muss ich nicht haben.
Das schaffe ich nicht.
Okay, also es wird eng da unten im Keller und dazu trägt auch das nächste Ergebnis bei. Der VfL Wolfsburg schlägt Mainz 4-0 in einem Spiel. Ja, das klingt jetzt so nach berauschenden Wolfsburgern, war es aber irgendwie gar nicht. Es war irgendwie auch ein ödes Spiel. Trotz der vielen Tore, Renato Steffen hat ein gutes Spiel gemacht, einige schöne Szenen, auch ein schönes Tor nochmal am Ende geschossen. Mainz war echt schlecht. Und man fragt man sich echt, was da los in Mainz, irgendwie das in so einer Situation tabellarisch hätte ich gedacht, die treten irgendwie anders auf, aber es war gar nichts, ne?
Ja, da haben wir auch viel mit letzten Sorgen zu kämpfen. Also da fehlt auch eine gesamte Verteidigung, wenn man so möchte. Mhm. Und ja. Ist schwierig dann gegen Wolfsburg, aber er hatte schon das Gefühl, da fehlt defensiv gerade ein Ticken was im letzten. Das, was Nagelsmann ja angemahnt hat für Leipzig irgendwann mal Anfang dieser Saison. Wir müssen das Tor mit unserem Leben verteidigen. Mhm. Und das dann im Strafraum, wenn du guckst, wie Steffen dann da mit teilweise großartigen Aktionen, wie er dann da durchlaufen kann, das war schon nicht stark verteidigt von Mainz. Und das ist ja auch ihr großes Problem, diese Defensivschwäche. Da sind sie mit Werder Bremen auf einem Niveau, was die Anzahl der Gegentore angeht und was auch die Anzahl der zugelassenen Chancen angeht. Mhm.
Sie hatten natürlich auch mal so ein 0-9 oder was dann gegen ja, Leipzig 8, dabei, ne? 0-8, was das so ein bisschen auch.
Aber jetzt nochmal 4-0 gegen Wolfsburg. Das hängt ja dann trotzdem nach, ob man die Dinger nicht nur gegen in Wolfsburg, klar, kannst du verlieren, die hat auch ein bisschen im Aufwind nach dem Europa League-Sieg. Haben jetzt auch Ginczek wieder, der langsam Form findet, der als ausweichender Stürmer da sehr viel Präsenz gezeigt hat. Mhm. Aber trotzdem musst du da nicht 4-0 untergehen.
Ja. Sehe ich auch so. Also Mainz muss da ein bisschen aufpassen, dass die nicht so ein bisschen
sorglos
da irgendwie in den Strudel rein.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die sorgenlos sind. Die wissen, glaube ich, schon genau, was da auf dem Spiel steht. Aber
Dazu ist das, was Mainz das Spiel, habt ihr da eben schon gesagt, aber es ist einfach zu viel
Schwankung,
genau. Danke für das Wort, das hat mir gerade gefehlt. Weil sie hatten quasi, ja, ich glaube, in letzter Woche auch schon die Möglichkeit, noch viel weiter wegzuziehen und frühzeitig einen Deckel drauf zu machen. Mhm. Und auswärts in Wolfsburg am Sonntag nach dem Europa League musst du nicht gegen die 4-0 verlieren. Mhm. Das ist insofern also auch ein Indiz dafür, dass sie, glaube ich, bis zum Ende mitspielen werden in dem Konzert da unten.
Mhm. Tja. Also, ja, und Wolfsburg, muss man sagen, die gefühlt überhaupt gar keine gute Rückrunde spielen und wo man gefühlt, da kriselt so ein bisschen, immer noch Platz 7, 34 Punkte.
Aber die haben auch scheiße gespielt zwischendurch, muss man ja auch dazu sagen.
Ja, auch jetzt gegen Mainz war es auch nicht überragend, das Ergebnis täuscht ein bisschen, aber ich meine nur, die sind trotzdem noch gut dabei. Also gefühlt ist das in Wolfsburg ein bisschen anders, aber tabellarisch ist eigentlich alles in Ordnung.
Mhm. Na, wir sind ja auch seit 4 Spielen ungeschlagen, ne? Ja. Seht das hier gerade? Also, es läuft wieder. Die nach der Winterpause ein bisschen, oder vor der Winterpause ein bisschen gestrauchelt, aber es ist halt, muss man mal ehrlich sagen, und ich kann diese Empfindung voll verstehen, es wirkt halt alles immer so unattraktiv, wenn man da so auf halbvolle Ränge guckt und irgendwie der Fußball nicht ganz so spannend ist.
Ja, klar.
So, das ist, irgendwie fehlt da immer noch die Emotion für mich, da zu denken, okay, krass, Wolfsburg macht das richtig gut.
Ja, das ist leider so. Es ist, da fehlt natürlich völlig so die Folklore und die Emotionen und
Identifikation. Irgendwann kann das auch, man kann die mit gar nichts irgendwie zuordnen, außer mit einem VW-Werk, aber so, das ist ja jetzt auch nichts, was in einem irgendwelche, keine Ahnung, man kann nicht mal Fischköppe sagen, so wie über Bremen. Dann hat man zumindest eine Zuordnung zum Fisch. Bei Wolfsburg hast du gar nichts. Ist einfach völlig irrelevant, oder? In der Emotion. So geht's mir.
VW,
ja. Kann ich auch gar nicht zum Spiel sagen, weil ich jedes Mal so ein Spiel Wolfsburg-Mainz, das ist für mich auch eine Zeitverschwendung.
Und sie haben halt im Gegensatz zu Leverkusen auch eine weniger ruhmreiche Vergangenheit. Ne? Also Leverkusen ist auch eine Werkself. Im Prinzip ist es ähnlich. Ne? Leverkusen als Stadt oder als Ort ist ja vermutlich noch weniger glamourös als Wolfsburg. Aber die haben halt einfach ja, eine andere Vergangenheit, die haben einfach eine Identität, dass da eben auch guter Fußball gespielt wird, dauerhaft, dass sie immer echt talentierte Jungs haben und schön Offensivfußball spielen, bitte.
Sie waren klarer, ihr Stadion, das sind ja kleiner als das in
Wolfsburg. Das war die Nähe zu Köln, also ja, das ist ja fast eine Stadt.
Und Düsseldorf also, auch, ja.
Ne? Aber, und du hast aber dann auch solche Leute wie Kalmund und Völler gehabt. Du hast zumindest irgendwie Gesichter, die du auch mit dem Verein, ich will hier wirklich nicht Partei für Leverkusen ergreifen, aber das ist irgendwie noch mal was, es ist nicht ganz so schlimm. Wolfsburg ist wirklich pure Tristesse. Und ich war ja im Stadion bei der, zwar nur bei der Nationalmannschaft, bin da durch diesen Ort gefahren und da habe ich ja fast eine Depression gekriegt. Du hast ja das Gefühl, du hast das Gefühl, waren wir da nicht zusammen?
Ja, waren wir zusammen.
Du hast das Gefühl, du fährst so in so eine Siedlung, die schwarz-weiß ist. So, weißt du, wo einfach die Farbe abgebröckelt ist mit der Zeit.
Man muss der Fairness halber ja schon aber auch dazu führen, dass das, was du bei Leverkusen positiv hervorstellst, noch 10 Jahre mehr Bundesliga sind oder 15 Jahre mehr Bundesliga
im Gegensatz zu Wolfsburg. Wolfsburg hatte Magath mal diese Magath-Phase.
Da waren sie
immer Meister, auch Meister. Mehr Meistertitel als Leverkusen.
Tatsächlich so.
Mehr Meistertitel als Leverkusen.
Ja. Mehr Titel allgemein,
ja. Gut gespielt.
Stimmt schon. Haben sie gewonnen unter Hacking.
Ja. Also, lass die mal wieder Glück haben und nochmal wieder Grafitsch. Und Dzeko zu finden.
Muss auch dazu sagen, dass Leverkusen war jetzt auch nicht viel besser verkauft gegen Augsburg.
Ich finde das, ey, das ist alles so ein Tragik, Mann, ey, ganz ehrlich. Und dann siehst du, kann dann bei Dynamo Dresden, ich bin schon, wenn ich schon wieder mit Dresden komme, aber weil mir das einfach, weil ein Kumpel von mir da halt Hardcore-Fan ist und mich über jede Kleinigkeit informiert, so das Abstiegsduell gegen Bochum und da sind 35.000 Leute im Stadion und die ganze Stadt bebt. Und bei Wolfsburg, die schießen sich auf Platz 7 in der Liga gegen Mainz und das Einzige, was da funkelt, ist die Lichter von wie diese LED. Ja. Es ist schon irgendwie tragisch. Es tut mir auch wirklich leid. Irgendwie, ich würde das schöner finden wollen.
Ja, es wäre schöner. Natürlich wäre es schön, wenn man eine Tabelle hätte, die irgendwie die Identifikation und eine Fanbegeisterung widerspiegeln würde. Aber so ist es halt einfach nicht ganz. Ja. Und das ist halt leider auch Wettbewerb. Es ist halt auch einfach Kapitalismus und wir sagen ja immer so gerne, die amerikanischen Sportarten, wenn es um Chancengleichheit geht, was Transfers angeht oder so, nehmen wir die immer wieder gerne her. Da werden Vereine einfach mal locker verkauft.
Aber
irgendwelche anderen Städte und so, das ist ja auch nicht das, was man will. Und ja.
Wenn das hier wäre, dann wäre die Franchise vom VfL Wolfsburg, die wäre schon längst umgezogen.
Das ist halt VW, nicht? Die wollen es ja vor Ort haben.
Ja, gut, aber wo sind noch VW-Werke?
In Argentinien und Brasilien und so wahrscheinlich.
Ja, dann wäre das schon längst VfL Sao Paulo geworden.
Ja, Mexico City oder was.
Ja.
Ja.
Mhm. Nee. Ja, nur gut, natürlich hast du recht, es gibt so viele Mannschaften, auch was ich Eintracht Braunschweig, die auch so eine krasse Fanbase haben oder so, Kaiserslautern, 1860 München, die dann in der dritten Liga rumtun. Natürlich ist es bitter. Oder es gibt auch diverse Zweitligisten, die
50.000
Auswärtsfans mobilisieren können. Ja, natürlich, es ist ja mal schade.
Aber das ist alles Fußballromantik, man darf nicht vergessen. Am Ende spielen sie offensichtlich guten Fußball, auch wenn wir den heute hier nicht so stark bewerten können. Sie machen wirtschaftlich mit den Möglichkeiten, die sie haben, die Sachen nicht ganz so schlecht.
Man muss doch sagen, dass die Vereine, über die wir hier reden, die das verdient hätten, da zu spielen, die haben auch viel falsch gemacht.
Ja, genau.
Also der HSV hat es selber zu verschulden. Das liegt nicht an Wolfsburg und an irgendeinem anderen Verein und schon auch nicht an Hoffenheim, dass die einen Platz weggenommen haben, sondern die haben es halt selber verkackt. Kaiserslautern hat selber verkackt, 60 München hat selber verkackt, Braunschweig hat es ein Stück weit auch selber verkackt. Die waren jetzt eh nie so diese Erstligamannschaft, aber die haben es zumindest in der zweiten Liga irgendwie auch selbst verkackt. Ja, ein bisschen was gehört eben auch dazu, was man selber leisten muss. Es liegt nicht nur immer an den anderen, glaube ich.
Ja, aber Wolfsburg kriegt natürlich externe Geldzuschüsse, die anderen Vereine HSV nochmal was anderes, aber andere Vereine vielleicht nicht so haben und dann kannst du auch mal 60, aber auch nicht in der Höhe wie Wolfsburg und dann hast du halt auch nicht, hast du auch die Chance, Fehler anders auszubügeln, wenn du so einen Geldcheat hast. Andere Vereine haben nur einmal einen Schuss für einen Transfer oder für irgendwas, wo sie die Kohle ausgeben können und wenn der nicht sitzt, dann geht's direkt nach unten und bei Wolfsburg war es halt so, die können da anders wirtschaften. Ich finde, das darf man in der Gesamtwertung.
Magath hatte über 40 Spieler im Kader, ne? Das darf man nicht vergessen.
Ja. Das ist ja völlig klar. Ich meine nur, dass es halt trotz dieser Vereine, es ist zu einfach, wenn man sagt, Wolfsburg und Hoffenheim sind schuld daran, dass mein Verein nicht in der ersten Liga spielt. Damit macht man sich das zu einfach. Das ist alles, was ich damit sagen
wollte. Ja, das stimmt allerdings.
Ja, da kann man dann. Das stimmt natürlich. Andererseits nehmen sie Plätze weg. Andererseits sind halt auch FC Augsburg und Mainz, können sie auch in der, in Freiburg können sie auch in der Liga halten. Die müssten halt nicht finanziell hinter 1860 München oder Hamburger SV sein.
Ja.
Das ist kein Naturgesetz.
Das stimmt. So, irgendwas mit Naturgesetz. Die Bayern gewinnen last minute. Das ist ein schönes Naturgesetz. Und damit sind wir bei Bayern gegen Paderborn.
Dem letzten Abstiegskandidaten, der noch so richtig fehlt.
Ja, so ist es. Paderborn in den letzten Wochen. Man hat schon das Gefühl, die waren ja schon totgesagt und die schleichen immer noch so ein bisschen nebenher, ja, irgendwie wie so ein Charakter, der tot ist und dessen Geist noch in der Party mitläuft, aber nichts mehr machen kann. So hatte man das Gefühl bei Paderborn. Aber in den letzten Wochen sind die immer sehr, sehr nah dran. Sie werden nicht oft belohnt, aber jetzt auch gegen die Bayern. Kassieren sie in der 88. Minute das 3:2, hätten da fast noch wieder was mitgenommen. Also die kann man immer noch nicht ganz abschreiben, die Paderborner. Und ja, die Bayern machen es wie immer, wenn es irgendwie eng ist, schießen sie halt kurz vor knapp das Siegtor. Aber das war mit Knatschen und Knirschen.
Ja, vor allen Dingen, weil sie machen das Siegtor und dann kommt Paderborn auf einmal wieder. So, das hat mich, ehrlich gesagt, ich hatte gedacht, nach dem 2-1 Lewandowski war das, ne? Ja, genau. Nach dem 2-1 von Lewandowski hatte ich gedacht, okay, der Deckel ist drauf und einmal, auf einmal kommt Paderborn wieder zurück. Das ist 100 Mal hier wiederholt, aber die Rede von Ralle, viel Schulterklopfen, auch hierfür wieder, wie mutig sie das gespielt haben und wie sie auch die Leichtsinnigkeit von Bayern ausgenutzt haben, offensichtlich so. Ich meine, kannst du es taktisch auseinandernehmen, warum das funktioniert oder war es, wie ich es wahrgenommen habe, einfach nur Bayern, die es nicht ganz ernst genommen haben?
Nee, die Bayern haben ja ein bisschen was ausprobiert am Wochenende. Also die haben ja mit Dreierkette gespielt jetzt, zum ersten Mal seit wirklich, wirklich langer Zeit von Anfang an mit Dreierkette. Mit neu besetztem Mittelfeld und Angriff. Coutinho hat mal wieder spielen dürfen von Anfang an. Tolisso hat eine Chance bekommen.
Odriozola.
Odriozola, genau, hat als Rechtsverteidiger in der Fünferkette angefangen. Und das hat sich, ich fand, das war defensiv gar nicht so schlecht. Man muss ja auch sagen, bis zu diesem riesigen Bock von Neuer da beim 1:0 war eigentlich nicht viel los bei den Bayern. Und dann ging es erst los. Aber es hat halt noch offen nach vorne nicht so geklappt. Also die Automatismen waren nicht da. Das war es zuletzt halt, wo du das Gefühl hast, okay, die können im Pressing, kriegen die immer den Zugriff. Die kriegen immer irgendwie eine Ahnung, wie sie den Gegner bespielen sollen, wie sie das System des Gegners knacken können. Das war diesmal nicht so gegeben. Eben, weil sie jetzt mal einen Plan B ausprobiert haben. Und da hat man wieder gemerkt, dass die Bayern halt eben, was ihre große Schwäche ist, abseits von ihrem Plan A, Schwierigkeiten haben. Schwierigkeiten haben, okay, irgendwie auf dem Platz das umgesetzt zu bekommen.
Ja, und
das macht am Ende die Meisterschaft auch noch ein kleines bisschen spannender, weil ja, ich finde schon, also klar, jetzt haben sie gegen Paderborn gewonnen, haben 3 Punkte geholt, aber das heißt nicht, dass Bayern München von jetzt an durchmarschieren wird, offensichtlich, weil es noch Möglichkeiten gibt, sie zu schlagen.
Ja.
Lese ich daraus.
Wobei ich, also ich bin mir da nicht so ganz, ganz sicher. Ich glaube, dass die Bayern natürlich Paderborn unterschätzt haben. Ne, dann haben sie, du hast es gesagt, zum ersten Mal im Fünferkette gespielt, anderes System, dann ein Coutinho, der nicht funktioniert. Ja, dann hast du, okay, Lewandowski, Gnabry haben ganz gut funktioniert, so, aber das war halt einfach dann die Bayern in so einem Modus, der so, ja, das machen wir jetzt mal auf einer Arschbacke. Und das, wenn du in so einem Modus reingehst, dann kannst du immer mal negativ überrascht werden. Und Paderborn ist einfach eine Mannschaft, die lassen sich nicht einschüchtern, denen ist egal, wo sie spielen. Für die ist jedes Spiel wie gegen Bayern München. So ein Underdog sind die und die spielen in jedem Spiel tapfer ihren Stiefel runter. Und wenn dann diese beiden Konstellationen aufeinandertreffen, dann können die Bayern eben mal überrascht werden. Ich würde davon nicht zu viele Rückschlüsse auf den Meisterschaftskampf ziehen, weil ich glaube, wenn die Bayern dann gegen große Gegner spielen oder so weiter, sind sie auf eine andere Art und Weise da als jetzt gegen Paderborn. Das war für sie eine absolute Pflichtaufgabe und das war einfach mal nicht schön, aber die sind für mich immer noch Top-Favorit. Eigentlich ist es eher im Grunde so, guck mal, wenn Dortmund gegen Paderborn so spielt, dann machen sie mit Ach und Krachen 3:3. Und wenn die Bayern gegen die Paderborner so spielen, dann gewinnen sie es am Ende 3:2. Vielleicht ist das so ein bisschen auch der Unterschied. Naja. Noch was zum Spiel, Bayern.
Ja, Manuel Neuer sah nicht gut aus, ne?
Nee, das hat er
nicht. Da habe ich schon gesagt, aber.
Ja.
Aber sein Nachfolger auch nicht, insofern ist es nicht so dramatisch.
Beide nicht, ja.
Ja, das stimmt.
Ja, aber sein Nachfolger schon so einige Mal nicht. Das ist für mich
da noch schlechter
aus. Also, ich will jetzt nicht schon wieder hier irgendwas losbrechen, aber das ist doch wieder mal so ein Transfer von Salihamidžić. Da kriegt er 3 gute Schlagzeilen, ein bisschen Hype und Salihamidžić sagt sich, den hole ich zu uns. Und alle lachen sich ins Fäustchen, oder sehe ich das falsch? Aber du kriegst doch eine Bahnschranke, kriegst du doch günstiger als.
Habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, was die drei Szenen hintereinander, die er da hatte? Ja. Also Nübel, also, Schalke gegen Leipzig.
Hands down, ich meine, es ist echt ernst. In ein paar Jahren haben die Bayern ein Torwartproblem, weil sie auf die falschen Leute setzen.
Ja, das weiß ich nicht.
Also, Nübel ist doch nicht ein
Weltklasse-Torhüter. Also erstmal, Nübel kommt ablösefrei zu den Bayern. Das haben die Bayern schon immer gemacht und die haben da überhaupt nichts zu verlieren. Weil Nübel ist ein junger Kerl. Selbst wenn er bei Bayern nicht funktioniert, werden sie ihn trotzdem noch in ein, zwei Jahren mit Gewinn verkaufen können, sodass ihnen da überhaupt kein Schaden entsteht, wenn er nicht die Qualität nachweist. Das haben sie damals auch gemacht, als ein Kraft quasi ins Tor gerückt ist und Hans-Jörg Butt und so, als die Phase war, da haben sie dann einfach einen Neuer geholt und dann war das Thema beendet. Niemand hat Nübel eine Garantie ausgesprochen, dass er Neuer dann in der Tat beerben wird. Neuer hat noch lange Vertrag und ja, also dass die Bayern diesen Spieler geholt haben, ist für die Nummer 0,0 ein Verlust und irgendwas. Ob Nübel irgendwann wirklich Bayern-Nachfolger ist, steht überhaupt noch nicht fest. Also erstmal muss man sehen, wie lange spielt Neuer noch. Und da muss man gucken, okay,
hat Neuer ist ja auch schon nicht mehr auf Top-Niveau.
Nee, der ist nicht, natürlich hat er nicht mehr das Niveau wie 2010 oder 2014. Bin ich voll bei dir. Ist auch oft verletzt. Aber die können ja trotzdem noch immer noch einen geilen, richtig geilen Torwart holen. Das ist ja, die Option haben sie immer noch.
Ja, klar. Das ist ja dann eine andere Geschichte. Aber Stand jetzt mit Nübel und Neuer nächste Saison, finde ich, sind die Bayern nicht mehr Weltklasse besetzt auf der Torhüterposition.
Dann holen sie sich Kevin Trapp und alles ist wieder in Ordnung. Nimm mal ernst, also jetzt mal ein bisschen in deine Richtung, das ist ja vollkommen egal. Wenn sie wirklich das Gefühl haben und sehen,
ja, aber so kannst du ja immer argumentieren, nicht,
dann kaufen sie für 50 Millionen Teuer.
Ja, natürlich, aber so kannst du ja immer argumentieren. Die Bayern haben genug Kohle, immer ihre Schwachstellen genau. Neu zu besetzen. Das bringt mich ja jetzt in der Analyse der de facto feststehenden Transfers nicht weiter. Wenn ich sage, nächste Saison haben sie Neuer und Nübel, kann ich sagen, meiner Meinung nach nicht so stark besetzt, wie man die Bayern auf dieser Position kennt. Wenn sie auch zu dieser Erkenntnis kommen und dann eben nachbessern, dann sage ich das ja auch nicht mehr. Also dann sage ich, okay, jetzt sind sie gut besetzt. Aber wenn ich so ein Alisson oder was weiß ich, wenn ich andere Weltklasse-Mannschaften sehe und sehe, wie die auf den Torhüterpositionen sind, unter anderem Barcelona mit Ter Stegen, der meiner Meinung nach auch mittlerweile besser ist als Neuer, dann sage ich ja einfach nur, dass bei dem Hype, der entstanden ist, das wirkte wie so eine Aktion, den wollen wir jetzt irgendwie, falls der sich noch so entwickelt, wie man sich das vielleicht erhofft oder so. Aber Stand jetzt finde ich, sehe ich nicht, warum man an Nübel so krasses Interesse haben soll. So, ich finde ihn einfach nicht so geil. Ich habe nicht so viel geilen Scheiß gesehen. Ich weiß, dass er eine gute EM, U21-EM gespielt hat, aber ja,
so, also ich würde dir recht geben, wenn die Bayern für den 20 Millionen bezahlt hätten. Dann wäre das eine
Diskussion. Da würde ja schon ein bisschen Handgeld geflogen sein, damit sie ihn da aus Schalke
los. Aber ich meine, es wird am Ende wirtschaftlich für die Bayern kein Verlustgeschäft werden, weil wenn sie ihn verkaufen, hat der Mann immer noch einen Marktwert, sodass er dieses Handgeld oder was auch immer in Gehalt geflossen ist und eine Nummer zwei musst du immer bezahlen. Und Sven Ulrich verdient auch ein paar Millionen. Weiß nicht wie viel, aber wahrscheinlich würde er auch nicht schlecht verdienen. Und dann glaube ich, dass es finanziell für die Bayern wirklich ein guter Move gewesen ist. Die Frage ist eben, wer in dieser Konstellation ist der Verlierer? Und das ist in erster Linie mal Schalke und Nübel. So, weil Nübel wird bei Bayern nicht spielen, es sei denn, er hat das Glück aus seiner Sicht, dass sich Neuer wieder langfristig verletzt, so wie das Ulreich hatte. Und dann hat er die Chance, sich auszuzeichnen und zu glänzen und seinen Marktwert zu erhöhen und sein Standing zu erhöhen. Aber die Bayern haben glaube ich, in dieser Konstellation erstmal nicht viel verkehrt gemacht. Und die andere Frage ist eben, weil wenn du jemanden holst, der Neuer ersetzt, dann muss er auch wirklich Neuer ersetzen und dann muss Neuer auch gehen. Weil Neuer ist keine Nummer zwei. Dann musst du wirklich als Bayern diese Baustelle aufmachen und sagen, pass auf, Neuer reicht nicht mehr. Und dann musst du aber wie jemanden holen, der besser ist. Und wen kannst du kriegen, der besser ist als Neuer? Da hast du einen Alisson ist weg.
Bald.
Ja, ich meine, also ernst gemeinte Frage. Ja. Also, mir fällt gerade keiner ein.
Also nicht, wenn du nicht bereit bist, richtig tief in die Tasche zu greifen.
Alisson hat über 60 Millionen gekostet. So, ne? Und die Bayern sehen wahrscheinlich, okay, wir haben erstmal andere Baustellen. Wir wollen einen Sané holen, vielleicht einen Havertz, whatever. Ich glaube, dass die Torwart-Baustelle ist bei den Bayern erstmal nicht primär.
Ist halt nur eine Konkurrenz wegnehmen. Also Konkurrenz war ja auch dran an Nübel und bevor der zu Leipzig oder wohin auch immer geht, dann lieber zu Bayern auf der Bank.
Ja.
So ein klassischer, altmodischer
Bayern-Transfer
zumindest.
Ein
altmodischer
Bayern. Tausendmal gesehen, genau. Ja. Nun gut, was wir auch tausendmal gesehen haben, ist natürlich die Werbung. Aber wird sie deswegen langweilig? Nein, sie wird nie langweilig werden. Sie ist wunderschön, guckt sie euch an. Gleich sind wir wieder da und dann wird hier hitzig diskutiert. Wir haben nämlich unter anderem noch Folgendes für euch.
Eigentor! Ich fass es! Robin! Ein unfassbarer Tor!
passiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Guten Tag, herzlich willkommen zurück. Bundesliga live hier. Komm weiter, Leute. Wir haben doch keine Zeit. Wir waren gerade dabei, über Bayern und Schalke und alles zu sprechen. Jetzt bleiben wir mal direkt in Gelsenkirchen bei Schalke. Die sind nämlich nicht nur Verlierer in der Konstellation Bayern-Nübel-Schalke, sondern auch Verlierer des Spieltags mit einem saftigen 0:5 gegen Champions-League-Teilnehmer Rasenballsport Leipzig. Und das war mal eine amtliche Klatsche. Bedingt durch ein frühes Tor von Sabitzer, das so ein bisschen, glaube ich, ja, Leipzig aus verschiedener Hinsicht in die Karten spielt. Denn zum einen musste man ja befürchten, hey, kommst du aus dem Champions-League-Spiel auswärts in London, von hierher schwer. Und dann vielleicht auch gegen ein Schalke, was sich eher defensiv präsentiert. Du willst als Leipzig gewinnen, du musst als Leipzig gewinnen, um am Titel dran zu bleiben. Dann ist so ein frühes Tor in so einer Konstellation natürlich doppelt wichtig, oder?
Und bei Schalke können wir jetzt über eine echte Krise reden. Also sie haben jetzt zweimal 0:5 gegen Bayern und gegen Leipzig gespielt. Mhm. Sie haben gegen den 14., 15. und 18. jeweils nicht gewinnen können. 3 Unentschieden gespielt. 3 Punkte aus den letzten 5 Spielen. Das ist so, sieht schon düster aus. Mhm. Gerade wenn man sich jetzt anguckt. Ich habe ja in den letzten Wochen eher die Offensivleistung von Schalke kritisiert. Aber jetzt hat man ja eine defensiv sehr desolate Leistung gezeigt. Mhm. Es war ja nicht so, dass Leipzig 5 Dinger effizient reingemacht hat. Die hatten in der ersten Halbzeit Chancen liegen lassen, das war nicht mehr schön. Also da hat man wirklich gedacht, okay, die stellen sich ziemlich blöd an. Also die hätten dann locker schon zur Halbzeit 4-5-0 führen können. Mhm. Und Schalke hat das defensiv nicht auf die Kette bekommen, diese schnellen Stürmer von Leipzig aufzuhalten. Das war schon alarmierend, die Leistung der Schalker. Da ist ein ganz klarer Abwärtstrend erkennbar.
Alarmierend, so heißt, der Trainer muss gehen, oder?
Nein, aber der Trainer wird ja schon angezählt. Ich frage einen Freund. Du hast ja Connections nach Schalke und der Trainer wird ja da schon heftig angezählt.
Was momentan, völlig lächerlich ist.
Weil das man ihm fehlende Flexibilität vorwirft, man wirft ihm fehlende schlechte Personalpolitik vor, also dass er bestimmte Spieler nicht spielen lässt. Coutinho wieder nicht von Anfang an dabei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Coutinho ist auch so ein Fanliebling.
Ne? Er ist so ein Fanliebling, ja.
Also, ganz ehrlich, liebe Schalker, vergesst man nicht, was die letzte
direkte Saison Ansprache.
Liebe Schalke. Liebe Schalke, bitte vergesst in diesen dunklen Stunden des kurzfristigen Misserfolgs nicht, wo ihr herkommt, nämlich aus Gelsenkirchen. Überlegt euch mal, was ist in den letzten Jahren passiert? Wo wart ihr sportlich angesiedelt? Und da kommt dieser Mann, dieser junge Mann, dieser Trauzeuge von Jürgen Klopp, der so dicht am Erfolg war wie kaum jemand, denn er ist der beste Freund von Jürgen Klopp. Dieser Mann kommt und rettet euch und zieht euch an eurem kohlegefärbten Schopf aus der Scheiße. Und jetzt gibt es ein paar Spiele, in denen es nicht so gut läuft, bedingt eben auch durch das verletzungsbedingte Fehlen von vielen Leistungsträgern. Und schon stellt ihr euren Trainer in Frage. Ist das Gelsenkirchen, was ich kennen und lieben gelernt habe? Ich denke nicht. Ich bitte euch, übt euch in Geduld mit diesem Mann.
Das ist genau das Gelsenkirchen, was man kennt. Also es ist nicht das, was lieb ist, eine andere Frage. Ich mag den rauen Charme von Gelsenkirchen, aber dass Schalke ja den Trainer sofort anzählt, das ist ja klar, dass man da keine Geduld hat. Das ist ja altbekannt.
Ja, aber nur weil es altbekannt ist, weißt du was? Gerade weil es altbekannt ist, sollte man mal auf die Idee kommen zu denken, dass es vielleicht irgendwie falsch ist.
Aber es ist schon interessant, dass halt dieser nächste Schritt fehlt und dass man jetzt zweimal hintereinander 5-0 verloren hat. Klar, blöde Ausgangssituation. Du kriegst in der ersten Minute das 0:1 durch so einen Sonntagsschuss, wo halt Nübel auch schuld ist, muss man auch ganz klar sagen. Also normalerweise steht es dann länger 0-0. Vielleicht geht dann der Schalker Matchplan besser auf, mit Matondo und Raman vorne auf 2 schnelle Stürmer zu setzen. Mhm. Aber so ging er nicht auf. Und dann kannst du schon sagen, okay, wo war dann der Plan B? Wo war dann das Aufbäumen? Wo war dann die Balance auch zwischen offensivem Aufrücken und defensivem Absichern? Und momentan ist das weit weg von der Idealform auf Schalke.
Ja, aber da möchte ich gleich mal eine Zwischenfrage stellen. Was ist denn die Idealform? Weil, nochmal, schöne Danke für das große Plädoyer Richtung Gelsenkirchen. Mhm. Aber die sind letzte Saison, was waren sie, 14. 15. lange im Keller gewesen, haben einen Trainer, der die Hinrunde sie halt sehr gut hat platziert und jetzt sind sie auf Platz 8 oder so. So ist nicht ehrlicherweise dann vielleicht auch mit der Liga.
Die sind aber noch auf 6.
Ja, siehst du, 6 sogar. Entschuldigung, habe ich das eben gerade falsch
gelesen. Alles in der eigenen Hand mit Europa.
Ja. Das ist doch, eigentlich ist doch wirklich noch alles gut.
Ja, klar, aber wenn du halt, du kannst ja einerseits sagen, okay, wir betrachten jetzt die Ausgangslage, aber du kannst natürlich auch die Entwicklung und die letzten Spiele aussehen.
Ja, logisch, musst du.
Hab ich gerade aufgezählt, zweimal 0:5 verloren, ein Tor in den letzten 5 Spielen und ansonsten halt gegen Abstiegskandidaten ziemlich schlecht ausgesehen. Also das ist jetzt auch nicht die Entwicklung.
Ja, aber heißt
jetzt nicht gleich den Trainer deswegen rausschmeißen, das gebe ich euch vollkommen recht, das wäre völliger Quatsch. Aber es ist tatsächlich auch nichts, was da irgendwie die Position stärkt der Mannschaft oder was, wo man sagt, so, okay, das gibt uns jetzt Hoffnung. Gerade weil man ja einen relativ komfortablen Vorsprung hatte auf Teams wie eben Frankfurt oder Wolfsburg. Und der Vorsprung ist jetzt geschmolzen. Und das macht natürlich jetzt Druck für die nächsten kommenden Spiele. Klar, gegen Leipzig musst du auch als Schalke nach diesen letzten Jahren nicht unbedingt gewinnen. Das ist ganz klar. Aber du musst auch nicht 0-5 untergehen und dann auch noch Glück haben.
Ja, war das auch geschuldet der Taktik? Also ich meine, es war jetzt wieder Dreierkette mit Mascarell, glaube ich, in der Innenverteidigung.
Jetzt haben sie immer so Wechsel gespielt. Mascarell geht ja mal rein in die Abwehr, hat diesmal relativ tief gespielt, fand ich auch.
Aber du hattest davor, hattest du ja irgendwie Doppelspitze mit Gregoritsch und Rahman und Harit dahinter. Und jetzt hast du halt dieses Mal schon, also es war so ein bisschen verändert zumindest.
Ja, er hat gerade mit Matondo vorne, also dass man gesagt hat, Matondo, Rahman, wir gehen vorne ganz auf Geschwindigkeit. Und das hat dann gar nicht funktioniert. Mhm. Und was halt auch ganz klar ist, dass du in den guten Phasen auf Schalke die Saison gesehen hast, Harit hat das ganz klar rausgerissen. Und ich finde den jetzt auch nicht schlecht. Der hat immer noch 2-3 geniale Aktionen, aber er kriegt halt diesen Pass nicht mehr. Es gab eine Aktion, war das jetzt im Spiel, wo er sich halt wirklich gut durchgetankt hat und dann Richtung Gegner Strafraum gegangen ist. Und wenn er einfach nur eine Sekunde früher spielt, dann wird eine große Chance draus. Aber er spielt nicht und dann ist das komplett weg, das Ding. Und das ist halt das, was Harits Spiel momentan so ein bisschen fehlt. Und da merkst du wieder, dass der Schalker Kader halt zu stark auf diesen Spieler ausgerichtet ist und dass da Kreativität fehlt.
Ja, ich möchte aber auch noch mal ganz kurz entschuldigend dazu sagen, dass Leipzig gerade London an die Wand gespielt hat.
Ja, klar.
Und wenn Leipzig die Chancen, die sie hatten, gegen Tottenham nutzt, dann gewinnen sie das Spiel auch 5-0.
Klar, aber dann hast du
also, nein, lass mich kurz, das ist eine brutale Qualität. Und wenn Schalke, wenn Leipzig ins Rollen kommt und die Bock haben und gerade ein frühes Tor, ein frühes Tor geschossen haben, was ihnen auch noch mal eben nicht nur Sicherheit gibt, sondern eben auch die Situation gibt, dass der Gegner auch ein Stück weit aufmachen muss und sich nicht nur reinstellen kann, dann kannst du auch gegen Leipzig, so doof das klingt, im Jahr 2020 mal unter die Räder kommen. Gegen die Bayern kannst du sowieso unter die Räder kommen. Ich bin gleich fertig. Hör mal, lass mich ganz kurz ausreden. Und was man eben auch sagen muss, dass die Schalker ein hausgemachtes Problem haben, weil Nübel teilweise von den eigenen Fans ausgepfiffen wird. Er geht zu den Bayern. Seitdem ist er so ein bisschen Persona non grata bei vielen Leuten. Das heißt, der ist sehr verunsichert. Er ist auch ein junger Kerl. Und das zeigt sich nicht nur in dem Gegentor, in dem ersten, sondern auch danach gab es noch einige Situationen, wo er verunsichert war. Und sein Vertreter Schubert, genauso, als er für Nübel ins Tor gerückt ist, weil Nübel gesperrt war, da haben auch alle auf ihn geguckt und alle haben gesagt, ja, mal gucken und so, wie zeigt er sich und so. Und er konnte diesem Druck auch nicht hundertprozentig standhalten. Und das ist eine Situation, wo jetzt im Prinzip beide Torhüter auf Schalke angezählt sind. Das ist auch ein Stück weit ein hausgemachtes Problem. Ja?
Da haben wir hier ausführlich drüber geredet, noch bevor Nübel wieder reaktiviert wurde, als er noch verletzt war, dass das ein Problem werden könnte. Da weiß ich noch, dass wir drüber geredet haben. Und ich finde aber auch, dass man gegen Leipzig nicht verlieren muss.
Ja,
Frankfurt jetzt,
ist aber
jetzt.
Nicht Schalke. Ne? Ja, okay, ja, suhl ich, ist okay. Ich würde mich auch drin suhlen, wenn HSV selbst hintereinander besiegen würde. Würde ich mich auch ab und zu drin suhlen. Mach das ruhig, suhl dich, ist okay.
Es gibt heute Gelegenheit zum Suhlen. Ein Eintracht-Spiel zum Reden. Irgendwo muss ich ja ab und zu meine Spitzen setzen.
Ja, die sind aber auch spitze.
Kannst du dich öfter loben.
Naja.
Nee.
Ich bin Realist.
Was willst du denn hier von rechts?
Es tut dir nicht gut. Zu viel Luft tut dir nicht gut. Dann würde der Eddie verloren gehen. Da wir gerade beim Meisterschaftskampf sind, kann man ja auch noch, dass ein Kandidat hat ein bisschen federn lassen müssen, nämlich Borussia Mönchengladbach.
Also,
aber auch späten 1:1 Gegentreffer sich erlaubt haben gegen Hoffenheim.
Ja, das war mehr als blöd. Also auch Gladbach Chancen ohne Ende. Was haben die da gemacht? Ist ein Elfmeter verballert, Kontersituation verballert, irgendwie dieses eine Tor da, diesen Handspiel, was auch nicht jeder wahrscheinlich gegeben hätte, was aberkannt wurde. Und dann, wie gesagt, hast du ja selber gesagt, dann, ich meine, es wurden 10 Minuten nachgespielt und es war dann, glaube ich, die 4. Minute oder 2. Minute der Nachspielzeit. War jetzt nicht genau mit Abpfiff, aber es war schon sehr spät im Spiel. Das war sehr, sehr unglücklich für Gladbach. Muss man wirklich sagen.
Ja. Wir hatten nicht die komplette Kontrolle über das Spiel, wie man sie vielleicht schon hatte in besseren Partien. Aber das ist ein Ding, was musst du als, wenn du da oben bleiben willst, musst du das nach Hause fahren.
Ja.
Da musst du halt den Elfmeter reinmachen. Wenn du den nicht reinmachst, musst du die Chance, musst du die anderen Chancen reinmachen.
Mhm.
Ich fand jetzt auch, Hoffenheim war wieder okay im Ballbesitz, aber hat jetzt auch nicht den letzten Zug zum Tor gehabt. War ja auch ein Standard am Ende, der zum Ausgleich geführt hat. Das ist eigentlich ein Spiel, wo wir sich ärgern sollten.
Tun sie. Definitiv.
Ja. Tun sie aber gar nicht so, ne? Oder?
Nee, tun sie nicht so. Weil sie ja natürlich sagen, wir sind im Wir sind vorne drin.
Aber ich finde, Gladbach hat noch eine Menge zu verlieren. Wir werden ja auch gleich nochmal bei Leverkusen drüber reden. Nach so einer Saison willst du eigentlich in die Champions League. Das muss das Ziel eigentlich sein von Gladbach, sich da irgendwie in dieser Vierergruppe da oben festzubeißen. Weil die Chancen sind da, dafür sind auch die Spiele, also auch selbst jetzt so ein Spiel wie in Hoffenheim, die Chancen sind da, so ein Spiel einfach locker, ne, locker nicht, aber zumindest zu gewinnen. Du musst da nicht noch zwei Punkte liegen lassen. Nee. Das wird noch spannend, weil Leverkusen schon drückt. Klar, da ist jetzt die Volland-Verletzung, aber trotzdem wird das noch spannend.
Ich geh noch mal einen Schritt weiter, ne? Wir haben jetzt 23 Spieltage. Das heißt, es sind noch 11. Ich sag immer gerne, zum Beispiel Bielefeld, muss nicht die beste Mannschaft sein. Wenn du einmal in so einem Rausch bist, kann dich das auch weit tragen. Und Gladbach hat noch ein Nachholspiel. Wenn sie das gewinnen und gegen Hoffenheim das nicht so dumm verkacken, sind die bei 48 Punkten. Ein Punkt hinter den Bayern. Da kannst du auch mal, auch wenn du weißt, du bist individuell nicht auf Augenhöhe mit Bayern und Leipzig, aber auch nicht mit Dortmund, aber mit 11 Spieltagen, die noch zu gehen sind, und ein Punkt hinter dem ersten, da kann man auch mal sagen, go for it. Wir werden Meister. So, ja. Und dann so ein dummes Spiel so herzuschenken, das war natürlich auch viel Pech. Ich will jetzt gar nicht, sie haben sich ja die Chancen rausgespielt. Das muss man ja erstmal lobend erwähnen. Nur sie haben sie halt leider nicht gemacht, was auch viel Pech war, aber es ist einfach echt aus Gladbacher Sicht höchst ärgerlich.
Ja, aber dann lass sie jetzt mal das Nachholspiel gegen Köln verlieren, dann hast du jetzt schon Leverkusen hinten dran, die momentan wieder in Lauf haben und die genau das sagen, was ich immer sage. Was ich immer beschwöre hier, die gewinnen in Regelmäßigkeit gegen halt die Abstiegskandidaten. Jetzt ein ganz souveräner, super unspektakulärer 2-0-Sieg gegen Augsburg, haben das Spiel kontrolliert, dann irgendwann mal haben wir mit Dreierkette angefangen, dann haben sie gemerkt, es funktioniert nicht so richtig, haben auf Viererkette umgestellt, das war dann besser und dann haben sie ihre zwei Tore gemacht und haben das Ding dann nachher mit 80% Ballbesitz gefühlt runterverwaltet. Und das ist ja dann auch eine Qualität. Das ist dann vielleicht nicht so viel Spektakel, wie es Gladbach immer hat in den Spielen, aber sie bringen diese Spiele halt nach Hause, Leverkusen. Mhm.
Ja, sie spielen generell eine sehr, sehr starke Rückrunde. Und ich habe auch das Gefühl, das hört man auch so bei den Spielern raus, dass das System von Bosch irgendwie besser funktioniert. Also dass hinten, oder sagen wir einfach so, dass die Mannschaft insgesamt kompakter zusammenarbeitet und dass sie eine offensive Qualität haben, das ist ja eh klar bei Leverkusen. Und da war eigentlich immer nur die Frage, wann schaffen sie es sozusagen, hinten mehr Stabilität reinzukriegen, damit sie von dieser Offensive dann auch dauerhaft profitieren. Und das scheint jetzt besser zu gelingen in der Rückrunde unter Bosch. Ist jetzt natürlich schon wirklich ein Nackenschlag, dass Volland, der wirklich in bestechender Form war in dieser Saison, den ich ja auch immer, wir haben ja auch oft mal drüber geredet, den hätten wir vielleicht auch mal
bester
dem Yogi,
Torschütze, bester Vorlagengeber in Leverkusen.
Ja, dem Yogi mal ans Herz zu legen. Ne? Und dann jetzt so eine schwere Verletzung ist schon echt auch ein Nackenschlag.
Der Yogi wird wahrscheinlich sagen, ich wollte die Verlangen gerade einladen.
Ja, genau.
Oh, sorry, dass die Verletzung, jetzt ist er leider für immer
ohne raus. Diese Verletzung wäre aber Teil
gewesen. Auf jeden Fall mit 2 Euro geflogen.
Der hätte jetzt, fehlt jetzt die gesamte Saison, oder? Also ist jetzt komplett raus.
Stattdessen kommt Waldschmidt mit.
Deswegen war Jogi Löw auch in Freiburg, um sich den anzugucken.
Ja, aber Diaby ist momentan in sehr guter Form. Der kann das so ein bisschen wettmachen vielleicht. Volland ist natürlich enorm wichtig mit so einem Löw in die Tiefe, der auch immer wieder Gegenspieler bindet, der auch Freiräume schafft für einen Havertz. Aber andererseits, Havertz kommt wieder in Form, hat jetzt auch ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Hatte ja noch seine große Chance, da war das ein Lattenknaller, war da gegen die Latte, wo er den Ball einfach mit voller Wucht gegen die Latte knallt.
Sehr gut gemacht,
Und Diaby, der gefällt mir auch richtig gut, der hat momentan auch einen Lauf. Ich glaube, 4 Assists schon jetzt in der Rückrunde und 2 Tore oder sowas, irgendwie auch ein gutes Statistik.
Definitiv, auch Franzose übrigens, das ist so lächerlich. Was allein in Deutschland, in der Bundesliga,
20 Millionen.
Für Franzosen spielen, wie jung und talentiert die sind, was haben die eigentlich für Talente, ey?
Und das ist das, was Leverkusen mir momentan so gut gefällt. Also sie haben einerseits haben sie eine enorme Dominanz und verlieren auch wenig Bälle mittlerweile, haben 2-3 Fehlpässe drin gehabt, wieder jetzt gegen Augsburg, aber das funktioniert gut. Und dann haben sie immer das Tempo. Also wenn sie dann mal einen Ballgewinn haben, dann gehen sie auch mit Tempo vor.
15 Millionen.
Und Diaby ist da momentan wirklich ein sehr guter, sehr wichtiger Mann, der halt genau dieses Tempo mitgeht.
Ja, aber der entscheidende Mann, der Volland ersetzt, das wird Alario sein, denn sowohl Diaby als auch Havertz spielen nicht die Volland-Position und jetzt muss der Mann eben mal zeigen, dass er Volland auch ersetzen kann. Jetzt wird er viel Spielzeit kriegen, aber er war immer ein bisschen unglücklich, weil er im Prinzip der Ersatzmann war von Volland.
Klipser. Also ich finde den nicht so schlecht.
Nee, der ist auch nicht so schlecht, aber Volland in Bestform, den musst du erstmal ersetzen. Ne?
Absolut.
Das ist schon ein Verlust auf jeden Fall für Leverkusen.
5 von 6 Spielen gewonnen in 2020. Pokal und Dings der Rheinzell sind sogar noch besser, statt das Ding Pokal in Europa League. Also Leverkusen hat einen Lauf.
Jetzt spielen sie gegen Leipzig.
Leipzig, ja, das wird ein schönes Spiel.
Leipzig, Frankfurt, Bremen, Gladbach.
Und das ist auch das, was ich auch jede Woche immer wieder über Leverkusen rede. Gegen die Kleinen gewinnen sie mit ein paar Ausnahmen, die dann für sie extra schmerzhaft sind. Jetzt müssen sie nochmal zeigen, dass sie diese großen Spiele gewinnen und nicht nur mit Glück wie gegen die Bayern, sondern auch besser auftreten als jetzt zum Beispiel im Hinspiel gegen Dortmund. Aber das haben sie auch schon bewiesen mit dem 4-3 Sieg war es, glaube ich, oder doch 4-3 gegen Dortmund. Also da haben sie auch schon bewiesen, dass sie auch das beherrschen. Und das
wird jetzt Mamba auch schöne Saison Spiel. Aus für Paderborn. Das ist auch heftig für Paderborn.
Ja, das ist
wichtiger scheiße. Spieler.
Das ist für Bremen eine gute Nachricht.
Ja.
Also dumm und zynisch das klingt, aber
ne? Was soll ich sagen?
Ja, er fühlt nichts mehr. So,
wir haben es durch.
Ja, wir haben es tatsächlich durch. Dann wollen wir noch mal einen abschließenden Blick auf die Tabelle werfen, alle zusammen.
Ich finde die Tabelle sehr interessant. Wir haben ja diesen tollen Vierer- oder Fünferkampf um die Meisterschaft dieses Jahr. Und was ich mich frage, ist natürlich kann man sagen, wenn man fragt, woran liegt es, dann liegt es natürlich auch an schwächelnden Bayern oder so oder nicht ganz konstant spielend, auch damals noch unter Kovac und so. Aber kann man vielleicht darüber hinaus eine Interpretation starten, was sich vielleicht geändert hat? Haben Vereine, die immer hinter den Bayern waren, vielleicht eine Lücke geschlossen durch kluge Transfers? Hat sich der Transfermarkt so entwickelt oder ist mehr Geld im Umlauf, dass Vereine wie Gladbach eben auch mittlerweile an Spieler rankommen, die durchaus eben auch interessant gewesen wären für Bayern? Wisst ihr, was ich meine? Also das ist so ein, wenn ich jetzt mal so einen Player oder einen Thuram nehme, vielleicht noch nicht ganz Bayern-Qualität ist, aber dass der Abstand zwischen den Spielern, die so eine Top-Mannschaft wie Dortmund und Bayern holt, dass es eben jetzt schon machbar ist für Vereine wie Gladbach, Leverkusen, Leipzig und so weiter auch? Oder ist es einfach nur, wird es nächste Saison wieder so sein, wie wir es immer kennen?
Muss ich mal, glaube ich, den Punkteschnitt angucken. Und alles hängt für mich von den Bayern ab. Wenn du die Bayern haben jetzt 49 Punkte aus 23 Spielen. Das ist ein Schnitt von etwas über 2 Punkte pro Spiel. Ich würde mal behaupten, die Bayern haben eigentlich einen höheren Punkteschnitt in den letzten Jahren gehabt. Und müsste eigentlich. Und dann siehst du halt, dass die Bayern eben strugglen, dass die jetzt in der Phase sind, wo sie einige Positionen neu besetzen müssen, wo ein paar Transfers nicht richtig gegriffen haben, wo sie ein paar Verletzte hatten, wo vielleicht ein Neuer so ein bisschen schwächelt, wo, ja, wie gesagt, die Trainerfrage nicht endgültig geklärt ist und so weiter und so fort, wo Verträge auslaufen. Alles ist im Umbruch bei den Bayern. Und da haben sie halt eine Schwächephase. Und deswegen kommen die anderen Vereine ran. Aber du hast auch natürlich die Situation, dass Leipzig de facto unendliche Möglichkeiten hat mit ihrem Geldgeber im Rücken. Und die werden mit jedem Jahr besser. Und die spielen dies Jahr ihre beste Saison der Vereinsgeschichte wahrscheinlich. Dortmund hat mittlerweile zuletzt auch mit den Wintertransfers mit Jan und Haaland eine richtig, richtig gute Truppe beisammen. Ja. Und Gladbach ist halt die Überraschungsmannschaft der Saison, die mit Rose noch mal eine Schippe draufgelegt haben, die aber eben auch Glück bei Transfers hatten, wie, mit einem Thuram zum Beispiel. Und Leverkusen hat immer schon eine super Truppe, haben immer so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten performt.
Ich muss schon sagen, dass Leipzig und Dortmund relativ gut rangekommen sind. Also die haben viele gute Entscheidungen getroffen, was Spielertransfers angeht und haben auch jetzt viele Talente verpflichtet. Klar sind die nicht auf der Stufe mit den Bayern, dass sie halt sagen können, wir machen eine Mannschaft aus fertigen Spielern. Aber was die Talentsichtung angeht, sind die schon top in Europa, hat man ja auch in den Ergebnissen jetzt gesehen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Indikator halt, wenn man sich guckt, wie sind die Ergebnisse der deutschen Bundesliga in Europa. Und die sind wieder besser geworden im Vergleich zu den letzten Jahren. Das sieht man dann vielleicht auch so in der Spitze der Tabelle.
Nee, ganz kurz nur. Wir haben mit Haaland und zum Beispiel auch Olmo, haben wir zwei der größten europäischen Talente, die in die Bundesliga gewechselt sind. Ich finde, das ist schon auch, ja klar, die Bayern schwächeln. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass auch die Spitze der Bundesliga, dass sie ein bisschen besser geworden sind, dass sie interessanter geworden sind für gute Spieler in Europa.
Nicht für gute Spieler, nicht für Top-Spieler, aber es ist eine
oder gute Talente.
Ja, genau. Die deutsche Bundesliga hat momentan international den Ruf als einer, wo du eine Liga, auch nicht Talentliga, sondern wo du dich veredeln kannst, würde ich sagen. So, wo du halt diese letzten
ja spielen. Ein Haaland hätte sich ja nicht, hätte mir nichts gebracht, sich beim Bayern hinter Lewandowski auf die Bank zu setzen.
Es ist halt ein offenes Geheimnis, dass Haaland irgendwann in der Premier League spielen will.
Genau.
Aber er hat jetzt halt gesagt, okay, das ist noch nicht so weit und bei Dortmund spiele ich. Und das Game Time. So.
Ja. Ich habe euch jetzt so ein bisschen eine Theorie auf, haut sie mir gerne um die Ohren, aber ich habe das Gefühl, dass Dortmund und Leipzig zum Beispiel, an den beiden halte ich das kurz fest, beide auch schon Krisen hatten diese Saison und trotzdem nur 1 und 3 Punkte von Bayern München, warum auch immer, Punkte entfernt sind und beide gerade mit einem unheimlichen Selbstbewusstsein unterwegs sind. Dortmund durch sehr schlaue Transfers von Haaland und Schahn offensichtlich, die Lücken geschlossen haben, und Leipzig das Chi wiedergefunden und das gleiche Gewicht wiedergefunden und jetzt wieder diese diesen Juhu-Fußball spielt, den sie vorher auch gespielt. Das heißt, beide spielen ja nochmal, glaube ich, gegen Bayern München. Das heißt, es kann auch noch insgesamt recht spannend werden. Also auch wenn ich jeden, und ja, Bayern München am Ende deutscher Meister, aber ich glaube, das kann bis zum Ende, also die werden alle bis zum Ende ärgern, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ich hoffe es. Ich hoffe wirklich, dass es bis zum Ende spannend bleibt. Ich würde mir wünschen, dass am letzten Spieltag 5 Mannschaften Meister werden können. Das wäre doch das Allergeilste. Mhm. Wie nice wäre das denn überhaupt? Denn?
Dann wird's Leverkusen mit meiner 100er-Quote.
Ja, genau. Ja. Hast du eigentlich gewettet?
Ja.
Durch 10 Euro oder wie viel?
Ich glaube, 10er habe ich gewettet, ja.
Okay. Sie sind jetzt 6 Punkte hinter der Bayern. Aber.
Dann werd ich jetzt auf Leipzig zeitgleich.
Ja, da hast du keine gute Quote. Das
ist ja nicht diese Quote, die ich.
Ach, schade, das ist eine gute Quote eigentlich. Ne?
Kannst du dir genau sagen.
Also, auf jeden Fall eine schöne Saison und nicht nur die Meisterschaft ist spannend, auch der Abstiegskampf ist sehr spannend. Und stell dir mal vor, letzter Spieltag, 5 Mannschaften können Meister werden. Dann hast du noch Euroleague, hast du auch noch mit Schalke, Wolfsburg, Hoffenheim, Freiburg, Frankfurt, auch nochmal 5 Mannschaften, die sich um einen Platz streiten. Und im Abstiegskampf hast du auch nochmal irgendwie Entscheidungen, die offen sind. Das wäre doch mal nice.
Ich muss ja immer den Spielverderber spielen. Einer muss es ja machen. Aber die Bayern haben jetzt wieder in diesem Jahr erst 1 Unentschieden, alle Spiele gewonnen. Und dann lass doch nochmal eine kleine Mini-Krise bei Dortmund, eine kleine Mini-Krise bei Leipzig. Alter, und die Bayern ziehen da wieder weg. Und du hast wieder 3 Spieltage verschlossen.
Ich erzähl dir gerade was vom Weihnachtsmann. Und ich weiß, dass es den nicht gibt. Aber ich erzähl den trotzdem den Leuten da draußen. Und dann kommst du, übrigens, es gibt gar keinen Weihnachtsmann. Ja, natürlich gibt's keinen Weihnachtsmann, aber lass uns doch mal die Sendung abmoderieren, als wenn es einen gäbe. Heute Abend pro Clubs, da gibt's einen Weihnachtsmann. Wir werden nämlich nach dem Titel greifen, nachdem uns in der letzten Session ein bisschen das Unglück heimsuchte, aber wir trotzdem die Klasse halten konnten im letzten Spiel. Im letzten Spiel konnten wir die Klasse halten. Es war so spannend und ihr wart vielleicht nicht dabei. Seid heute dabei. Seid nicht doof. Seid heute dabei. Wenn's heißt pro Clubs, seid gleich dabei, wenn es heißt Bundesliga International. Und?
Kein Wort über das Derby.
Nein, natürlich nicht. Letztes Mal durfte ich nicht über den HSV reden und jetzt wollt ihr unbedingt. Warum?
Weil letztes Mal hast du 15 Minuten über den HSV
reden. Während ihr hier miteinander gequasselt und mich. Nee, 15 Minuten bei dir Hax im Gepäck.
So, ich hab auch gemerkt.
Feierabend jetzt.
Ich hab auch
Bundesliga
gemerkt.
International. Vielen Dank fürs Zusehen. Montag 17 Uhr gibt's eine neue Folge Bundesliga.
Ich hab einen Satz.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.